Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neue Folge Brett Time Stories, einer der kleinsten Podcasts in Deutschland, die sich trotzdem immer daran erfreuen, auch mal nette Gäste zu haben, wie ihr seht. Heute auch wieder jemand am Start, aber zuerst, wir haben es gerade schon ausgeklügelt, der wichtigste Mann in diesem Raum, der Daniel Haider, der Schöne, habe ich mir sagen lassen.
Das halte ich für ein Gerücht. Und Podman.
Yes.
Skatman Pod. Podman John. John Pod.
Ohne Scheiß, im letzten Podcast habe ich tatsächlich, musste ich erstmal wieder Skatman John anmachen, weil es mich irgendwie, kennst du, wenn du so einen Ohrwurm hast, dann wirst du nicht mehr los. Naja. Aber wie ihr seht, sind wir nicht zu zweit. Oder falls ihr ihn hört, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, dass wir nicht zu zweit sind. Und ich freue mich riesig über den Gast, der heute an unserem Podcast teilnehmen wird. Er ist bei mir heute auf dem Kanal auf jeden Fall schon mal da gewesen. Was wollt ihr sagen?
Heute quasi sogar spontan zugeschaltet, mussten ihn einmal vertrösten. Also ich glaube zumindest, du hast das ja so eingestielt. Wir mussten ihn einmal vertrösten und heute ist er tatsächlich spontan zu uns gestoßen. Und er ist nicht exklusiv, er ist exklusiv sogar. Wir haben einen exklusiven Gast heute.
Ja, wie gesagt, Felix war auf jeden Fall schon ein, zweimal bei mir auf dem Kanal zu sehen. Und jetzt habe ich ja schon den Namen gesagt, deswegen öffnen wir jetzt mal den Vorhang und freuen uns recht herzlich, ihn begrüßen zu dürfen. Felix Mertiket, Hallöchen.
Hallo, ja, schau mal, ich habe den Vorhang direkt hinten reingenommen, siehst du?
Das ist auch Felix.
Warum sitzt der Felix vor so einem seltsamen Hintergrund? Weil er im Urlaub ist. Ja, wir hatten nämlich letzte Woche Hochzeitstag. Jasmin hat jetzt, meine Frau hatte Geburtstag und deswegen machen wir jetzt gerade beides im Urlaub hier bei Urach an den Wasserfällen.
Wo ist denn eigentlich Bad Urach?
Ich quasi aus der Airbnb-Wohnung.
Wo ist denn eigentlich Bad Urach? Ich habe noch nicht die
ja, nee, in der Nähe von Stuttgart, meine ich.
Ja, ungefähr. Genau. Setzt dich in den Zug, sitzt da anderthalb Stunden in so einer Bummelbahn, dann bist du hier.
Okay. Und ist schön, sagst du?
Es ist fantastisch. Wir waren heute 6 Stunden lang zum Wasserfall und zurück unterwegs und haben Mittagsschlaf gemacht, damit ich fit bin hier für die Runde.
Hervorragend.
Du sollst Brettspiele-Design hier, so Romantik und so.
Hey, was ich mit meiner Freizeit mache, entscheide noch ich.
Aber wo wir gerade schon mal beim Thema wären, vielleicht für die Zuhörer oder die Leute, die jetzt zuschauen, die dich noch nicht kennen. Was machst du? Wer bist du? Ja, keine Ahnung, kann ja mal sein. Jemand,
der
jetzt.
Du hast doch gerade gesagt, es ist der kleinste Podcast der Welt. Das sind 3 Zuschauer, die müssten mich eventuell kennen, oder?
Ja, das kann natürlich sein. Nein, magst du dir mal ganz kurz vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Felix Mertiket und das bisher bekannteste Spiel, vielleicht auch eines der wenigen, die ich überhaupt rausgebracht habe, ist Tsukuyomi. Und wir haben da jetzt gerade auch das Rollenspiel zugemacht und die Miniaturenversion kommt auch hoffentlich irgendwann mal mit einjähriger Verspätung. Aber ich bin von King Raccoon Games und davor war ich als Comiczeichner ziemlich umtriebig und habe jetzt irgendwie beide Leidenschaften, Comic und Brettspiel, miteinander verheiratet, zum Beispiel bei Tsukuyomi.
Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen.
Ja. Lest ihr denn auch Comics, wenn ihr lesen könnt?
Lesen ist ja bei mir ein bisschen kompliziert, aber Bilder gucken geht. Tatsächlich ist es bei mir super lange her, dass ich mal Comics gelesen habe. Früher, als ich so ein kleiner Junge war, immer irgendwie Urlaub bei der Oma am Bodensee und dann hatte ich so einen Kumpel, der hat dann immer die ganzen Comics gekauft, aber bei mir ist das so ein bisschen vorbeigezogen.
Das Lustige ist, ich will euch heute schwerpunktmäßig gleich oder am Ende bei was festnageln und das passt rein, nämlich zum Thema Lesen. Ich wollte gerne so, lest ihr Regeln oder was lest ihr so, weil die letzten Jahre verwende ich, glaube ich, nicht mehr mit Büchern, wenn, dann lese ich die Schulbücher, die ich so habe für meine Schüler und Spielregeln. Das heißt, das normale, reguläre Lesen kommt leider ein bisschen zu kurz, aber ich habe jetzt oder bin auf der Suche nach den Comics von der Umbrella Academy. Aber die sind mega teuer, die Dinger irgendwie.
Gehst du die deutsche oder die englische Version?
Ich habe jetzt recherchiert bei Amazon da, aber da kostet ja eine so eine Ausgabe 32 Euro mal eben.
Deswegen, ja, das ist die deutsche Crosscut-Ausgabe. Die machen halt ein super geiles Hardcover dazu. Die Originalausgabe amerikanische sind ja nur dünne Heftchen, so ich glaube, es sind so 48 Seiten und Crosscult sammelt die alle und macht dann quasi glaube ich, 2 oder 3 Bände gibt es, macht es so richtig hochwertige Hardcover-Bände draus.
Ach so, dann
ich
hast
bin
du
mir sicher, ich bin mir sicher, wenn du Andreas Mergenthaler kontaktierst, wird dir bestimmt 2 Rezensionsexemplare zuschicken, wenn du da was hier im Podcast machst.
Ja, Daniel, dann hast du ja die nächste Aufgabe, ne? Du bist ja mal ganz gut mit den ganzen Leuten, dann raus damit.
Ist übrigens auch der Verlag, Crosscut ist auch der Verlag, bei dem mir Tsukuyomi und meine Comics rauskommen. Von daher, Connection.
Guck mal.
Geil, okay.
Guck mal an.
Also, Interesse ist auf jeden Fall da, dass ich mich mal wieder...
Ja, das kriegen wir hin. Also wenn du es nicht allein hinkriegst, dann sage ich mal Andreas mal Bescheid, dass ihr einen Podcast mit 3 Zuschauern seid und gerne mal über Umbrella Academy reden würdet.
Ja, sehr gerne. Mir ist gerade übrigens eingefallen, ich habe tatsächlich einmal einen Comic besessen. Jetzt gerade ärgert es mich, dass ich es wahrscheinlich verkauft habe irgendwann mal. Aber das war, ich glaube, das war irgendwann... 90er, glaube ich, sogar noch. Da sind damals eine neue Comic-Reihe von Tomb Raider rausgekommen mit Lara Croft und so.
Habe ich auch 4 Ausgaben.
Und ich hatte damals die erste Ausgabe, die war, glaube ich, sogar limitiert mit so einem Special-Cover und so. Und irgendwann, als ich so, keine Ahnung, 14 war und entdeckt habe, dass man ja auch Secondhand-Sachen verkaufen kann, bin ich damals damit in irgendeinen Comic-Laden rein, habe das, glaube ich, für damals 15 Euro verkauft oder so.
Wow.
Heute würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr
dafür kriegen. In den 90ern für Euro verkauft.
Verkauft habe ich dann an den 2000ern, so.
Time Machine.
Um das jetzt mal klarzustellen. Dann würde ich sagen.
Weißt du, kennst du, weil wir gerade in den 90ern hängen. Ich habe heute erfahren, dass ich Fragen vorbereiten soll, deswegen habe ich hier so eine Liste mit Spezialfragen. Und es wird sich immer um das Thema Film drehen. Und ich werde euch den ganzen Abend über einzelne Fragen stellen. Wir machen nicht so eine dicke Runde.
Geil.
Sondern so immer nur eine Frage. Ich nerv euch da mittendrin rein. So, deswegen Film 90er. Das ist mein einziger Tipp, den ihr bekommt. In welchem Film wird der Anwalt Donald Gennaro auf der Toilette von einem Vorfahren der heutigen Vögel gefressen?
Was? Donald Gennaro. Das ist aber nicht der mit Keanu Reeves da, ne? Im Auftrag des Teufels oder so?
Was? Bei Auftrag des Teufels wird doch kein Anwalt auf einer Toilette gefressen.
Warte mal. Da wird ein Anwalt auf dem Klo gefuttert von einem Vorfahren von Vögeln.
Ja.
Felix.
Boah, Alter. Das wird eine Nullrunde heute, glaube ich, wenn das so weitergeht.
Also, der Film heißt Jurassic Park.
Ach, Mann!
Was?
Sack! Und das Witzige ist sogar, ich habe ja mal so ein richtig räudiges Video gemacht zu einer Messevorschau. 2018 war das, glaube ich.
Ja.
Und oder eine letzte Messe. Und da habe ich auch so einen Nachrichtensprecher gememt. Und dann kam ja Dinosaur Island bei Feuerland raus. Und als Fill-In für die Vorstellung für Dinosaur Island habe ich genau diese Szene genommen, wo der Typ in dieses Holzklo geht und dann da kurz so sitzt und sich noch so durch die Hände und dann, ach, wie witzig.
Genau.
Nicht fällt der Groschen.
Die Vorfahren der heutigen Vögel, das sind die Dinosaurier.
Ja,
lass mich nur hängen. Wenn ihr dann schon bei der einfachen Frage, das spielt
der ich
dann
so
das ist ja ganz dunkel für euch.
Ich hatte an so einen Cthulhu gedacht. Aber zum Thema, bevor der Potti zum Getränk der Folge wahrscheinlich kommen will, zum Thema Comics, das ist total krass zu beobachten, dass meine Schüler jetzt aktuell lesen super viel Mangas. Also es ist richtig beliebt. Du siehst super viele Schüler bei uns auf dem Schulhof, die irgendwo einfach nur sitzen und sich da so ein Manga reinziehen. Also Comics sind voll da. Also man könnte jetzt nicht sagen, du hast so eine Nebensache und ist auf jeden Fall immer noch eine gute Investition auf jeden Fall.
Also früher warst du ein bisschen, was du liest, Comics, liest doch mal was Anständiges. Heute muss man sich rechtfertigen, keine Comics zu kennen.
Ja, das stimmt. Ja,
das stimmt wirklich. Hat sich kurz verändert, also in so den letzten 20 Jahren, oder?
Auf jeden Fall.
Würde ich sagen, ja. Obwohl, Mangas habe ich auch schon gelesen. So, ich hatte damals die alten Dragon Ball-Mangas, so, die habe ich weggezogen. Und One Piece und so die Klassiker halt, so die Kommerz-Mangas halt, sage ich jetzt mal so, die habe ich mir reingezogen, ne?
So. Meine Schüler haben mich hart gedisst und die Woche habe ich irgendwas gesagt und dann, ich habe eine Schülerin und die so, oh ja, da habe ich nämlich gesagt, ihr guckt ja Mangas. Da hat die so die Augen verdreht nach der Stunde und gesagt, warum hast du die Augen verdreht? Sagt sie, das sind Animes.
Animes.
Ja, Alter.
Ja.
Animes.
Das stimmt.
So sieht es nämlich aus.
Es gibt keine Mangas, die man gucken kann.
Richtig.
Ja,
richtig.
Ja. Mangas muss man lesen und Meine Schwester hält zum Beispiel eine der größten deutschen Manga-Sammlungen. Man soll es nicht glauben, aber die hat über 7000 Mangas rumstehen.
Krass.
Und ich weiß es, weil sie hat vor 4 Wochen einen Umzug gemacht. Und rat mal, welcher Bruder die alle reingeschleppt hat.
Wer hat 2 Daumen in den Augen und hat 7000 Mangas geschleppt?
Brudi.
Ja, Felix, wenn du schon 7000 Mangas geschleppt hast, dann hast du ja auch ein bisschen Durst. Was ist denn dein Getränk der Folge heute?
Bad Uracher Heilwasser aus der Leitung.
Okay, und ist gut, sagst du?
Vom Papst gesehen.
Ich merke hier, das ist nochmal, der hat den Kurortstatus auf jeden Fall verdient, das Wasser.
Feines Tröpfchen, sagst du? Okay.
Und bei dir, was trinkst du?
Ach, soll ich heute mal? Ja, okay. Stimmt, Felix. Ich habe heute auch, ich bin momentan so ein bisschen Wasser. Also ich trinke wie immer Minerva. Ich habe gestern meinen letzten Tropfen Federweißer weggeschlürft. Und der stand aber auch schon eine Woche im Kühlschrank. Dementsprechend hat er ordentlich Bums gehabt, weil er die ganze Zeit vor sich hingegoren ist. Ja. Und bei Daniel habe ich einen Tipp, was er heute rausholt.
Ja. Mhm. Die liken jetzt meine Bilder. Die liken.
Dann mach mal den Tipp, bevor er es sagt.
Ja, Gerold Steiner.
Gerold Steiner.
Da habe ich auch, krass, nicht auch gleich
das absolutes Kult, absolutes Kultwasser. Die haben jetzt angefangen, meine Insta-Bilder zu liken. Also die Kollabo ist im vollen Gange. Im Schneckentempo. Dann mein letztes Flens.
0-0.
Frei, genau, 0-0. Und für euch, weil ich wollte mich ein bisschen zurücklehnen, habe ich einen kleinen Kyrre. Das ist ein finnischer Gin, richtig geiler Stuff. Und Brettspiele und Gin geht immer. Und deswegen versuche ich auch immer mal ein kleines, leckeres Tröpfchen mit reinzubringen. Cooler Gin, auch nicht allzu teuer.
Kommt der Gin pur?
Nee, ich trinke den mit Silver Tonic.
Die hast du jetzt gar nicht gezeigt. Tröpfchen.
Den zeige ich auch, wenn du willst. Dazu nehme ich eigentlich am liebsten. Preis-Leistungs-Verhältnis super. Sei denn, liebster Sattler, schick mir doch nochmal eine
Schwarzwaldmarke.
Genau, schick mir doch mal eine kleine Schwarzwald.
Ich kann dir doch was mitbringen. In 2 Wochen ist doch das Potti-Wochenende. Da bin ich doch unten im Schwarzwald. Dann bringe ich dir gerne mal was mit.
Ein Sechspack.
Ja, ein Sechserpack.
Ja. Von wo kommst du, Heidi?
Ich bin aus Remscheid.
Aber du jetzt gerade sagst Schwarzwald, das klingt nach Süden.
Ja, der Sattler, der wohnt da. Und der hat mir die Schwarzwaldbrause, hat er mir da geschenkt.
Die Boardgame-Engine aus dem Süden in Deutschland. Und da ich ja jetzt das Wochenende da unten habe, kann ich was mitbringen. Daniel, dann bevor du jetzt anfängst, hier noch eine Krone zu kriegen, dann mach doch mal einen kurzen Recap.
Ja, letzte Woche traute Zweisamkeit genossen. Und wir sind eigentlich wieder wie in der Folge von Höcksken auf Stöcksken auf einiges gekommen. Und es ist ja letztlich ein Thema, sage ich mal, so Sammlungen, Top Ten, was sollte drin sein? Das ist so ein philosophischer Ansatz. Vielleicht lässt uns der Felix gleich auch mal teilhaben. Was gehört in so eine Sammlung? Da könnte man, glaube ich, Stunden drüber sprechen, Jahre drüber sprechen. Und ich glaube, ich würde jede Woche auch was anderes aufzählen dabei. Also ist ja sehr wandelbar. Also wir haben uns damit auseinandergesetzt, was vielleicht zu unserer Sammlung kommt. Haben jeder mal so 10 Titel genannt oder beziehungsweise so Mechaniken. Und zuvor sind wir drauf gekommen, weil wir über Brettspielvorurteile gesprochen hatten. Da muss ich nochmal, ne, Andi war kein Affront dir gegenüber. Die hat den Podcast gehört und gesagt, hast du mich da in den Kakao gezogen? Das war gar nicht so gemeint, aber es war ein Aufhänger, weil Root tatsächlich so ein asymmetrisches Spiel ist, wo viele sagen, ja, da muss ich ja alles kennen und alles verstehen. Und wenn du schon 2 Partien hast, dann macht das schon gar keinen Sinn mehr. Und da ist die Frage halt, mache ich mir selber mein Bild über ein Spiel? Gehe ich selber heran? Höre ich auch Vorurteile? Inwieweit lasse ich Vorurteile zu oder gehe unverblümt an so ein Spiel ran? Wie wirkt sich das auf meine Spielfreude, meine Erwartungen halt auf so ein Spiel aus? Und ja, wir haben eigentlich auch gesagt, also selbst ein kleines pupsiges Würfelspiel hat genauso eine Daseinsberechtigung wie der größte Hirnzwirbler. Mhm. Und haben dann dementsprechend dann so die Folge so strukturiert und war eigentlich sehr witzig auch, ne? Also hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen.
Also es ist sehr,
Benjamin
sehr
untypisch noch gesagt, er freut sich auf was Kurzes.
Ja,
genau.
Unfassbar. Ja, irgendwie, und das war mit einer unserer längsten Folgen, witzigerweise.
Absolut. Ja, das so als kleiner Sum-up.
Yes.
Ich lehne mich zurück.
Dann, genau, jetzt kommen wir zu den Kommentaren und es ist ohne Witz, ich bin immer wieder baff, es werden immer mehr Seiten. Ich habe schon ein paar Kommentare weggelassen, dazu sage ich aber gleich nochmal was. Erster Kommentar, und der ist mir besonders wichtig und der liegt mir auch wirklich, wirklich, wirklich am Herzen, denn in dem Kommentar steckt sehr viel Effort, da hat jemand sehr viel Aufwand reingesteckt, sehr viel Engagement, hat immer wieder versucht, gewisse Themen aufzugreifen und immer wieder mit Nachdruck quasi auch gezeigt, dass ihm das wichtig ist. Und der erste Kommentar ist vom Daniel Haider. Und das waren die Breaking News, nämlich Gerold Steiner hat heute meinen Instagram-Account geleitet. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Jetzt? Also auf jeden Fall unter der Haider Brettheim Stories könnt ihr ab sofort auch Likes von Gerold Steiner finden. So, dann machen wir mal weiter. Tobias H. Erstmal Gratulation an den Sprudel-Influencer Haider. Also es wurde auf jeden Fall sofort aufgegriffen. Das mit den Kampagnen-Games fühle ich. Wir spielen gerade Gloomhaven in der Gruppe und zu zweit ballern wir die Playhead-Games durch. Wenn wir das durchhaben, kommt Etherfields und Tanaris Adventures. Leck mich fett, das ist Arbeit. In der Hinsicht sammeln halt die Games wie Zombicide oder Death May Die bei mir die Punkte. Du baust ein Szenario durch, ballerst es durch und dann, wenn du Bock drauf hast, holst du die Packung wieder raus. Ansonsten, was gehört in eine Sammlung? Naja, worauf hast du Bock? Ist ja nicht so wie früher, wo jeder Schiller und Voltaire im Regal in der Butze hat und wie ein Mann von Welt zu gelten. Das wäre in unserem Genre dann ja eher ein Lacerda oder ein Stonemaier musste haben, Jung. Ich merke ja bei mir, wie viel Durchlauf ich hatte, bis die Sammlung so war, dass ich sage, geil, heute könnte ich jedes davon zocken. Ich glaube, so 100 Games sind zusätzlich ein und ausgezogen. LCGs, Deckbilder oder Social Deduction sind halt echt nicht meine Welt. Und nur um es zu haben, mag ich dann halt nicht Regalplatz füllen. Sag mal, Felix, wie ist das denn bei dir? Du bist ja sogar Autor. Das heißt, ich vermute mal, du wirst auch das ein oder andere Spiel auch im Regal haben, was dich vielleicht auch mal inspiriert hat. Hast du, also was mir jetzt aufgefallen ist, in vielen Kommentaren gab es halt Leute, die mal gesagt haben, sie haben so ein 2x4 Kallax. Ja, und was da reinpasst, passt da rein. Und wenn Neues kommt, muss ein anderes wieder ausziehen. Ist das bei dir genauso oder hältst du es da ein bisschen entspannter?
Also ich hab auch dieses 2x4. Ja, echt? wobei, stimmt gar nicht. Ich habe sogar, Moment mal, 4x4 Kallax, zweimal insgesamt, einmal zu Hause, einmal im Büro. Nach der Spielemesse habe ich immer extrem viel Material. Ich gehe relativ sorglos einkaufen und zu Hause wird dann aussortiert. Deswegen, ich habe jetzt quasi im Büro vor unserer, also im Flur ist ein riesiger Berg aufgebaut, ein Spieleflohmarkt, wo ich Spiele, die ich gar nicht spielen werde oder nur einmal gespielt habe, werden da verkauft tatsächlich wieder. Aber so privat habe ich eine relativ überschaubare Sammlung angesammelt. Wirklich ist relativ klein, weil ich halt viel mit Jasmin spiele. Wir spielen viel mit Freunden und da ist es oft einfach, wir wollen nach der Arbeit, wenn wir den ganzen Tag ein Spiel zu haben, Spiele spielen, die jeder kennt, die jeder mag. Und da ist die Auswahl gar nicht so groß, wie man denkt.
Ja, das hatten wir in den letzten Podcasts auch, wie interessant das eigentlich sein kann oder wie gut dieses Gefühl eigentlich ist, wenn man halt ein Spiel einfach auf den Tisch knallen kann und dann geht's los und alle wissen, wie es funktioniert und man muss nicht irgendwie nochmal 10 Seiten Regeln lesen und sowas, ne? Das ist also mittlerweile ein sehr ungewohntes Gefühl tatsächlich, muss ich sagen.
Wobei ich bin jetzt aktuell auch so in der Phase, dass ich nicht viel Neues anschaffen will, die Spiele erstmal spielen will, bevor ich sie selber kaufe und tatsächlich mir so eine, ja, nicht neben meiner Pile of Shame-Liste, die ich bei WhatsApp habe, die wirklich klein ist, nur 4 Spieler sind auf meinem Pile of Shame, sind so 10 Titel aktuell, wo ich sage, die will ich möglichst bald wieder auf den Tisch bringen. Und da bin ich auch regelfest. Und das geht fast mit. Boah, muss ich mal eben die Liste gucken. Ey. Aber Tsukuyomi ist tatsächlich mit dabei. Ich lese mal vor. Boah, ich muss die mal suchen. Ich habe die aber.
Ja, sonst während du vielleicht in der Liste rumkramst, mache ich ja mal ganz kurz weiter. Vielleicht, oder eine Frage noch, Felix. Hier, der Tobias hat ja zum Beispiel gesagt, Deckbilder und Social Deduction sind jetzt nicht so seins. Hast du denn auch Genres oder Spiele, wo du sagst, so von der Mechanik her macht mich das nicht an? Also, dass du jetzt wirklich sagst, wie er zum Beispiel Social Deduction spiele, mag ich allgemein nicht. Dann habe ich davon nichts oder hast du so von jedem etwas?
Also ich möchte es ganz kurz trennen. Professionell gucke ich mir jedes Spiel querbeet an. Mhm. Das Spiel gucke ich einfach, was will ich kennen, was ist spannend, was kriegt gute Reviews. Privat spiele ich an sich Deckbilder sehr gern, aber gegen Jasmin habe ich wirklich keinerlei Chance. Deswegen kommen die meinetwegen relativ selten auf den Tisch. Mhm. Weil man will sich nicht jedes Mal unterbuttern lassen. Und tatsächlich, was ich persönlich nicht so sehr mag, sind Dungeon Crawler.
Okay.
Also Gloomhaven hat zum Beispiel bei uns einfach aus persönlichem Spielgefühl heraus noch nicht den Weg auf den Tisch gefunden. Mhm. Auch viele andere ähnliche Spiele wie jetzt das Hellboy Board Game habe ich dann einmal gespielt und merke, es ist doch sehr Dungeon Crawlerig. Mhm. Und dann landet es halt auf dem Flohmarkt. Dungeon Crawler ist nicht ganz meins.
Okay. Crazy. So, ich habe die Liste. Pile of Shame ist Verbotene Welten, Splatter Shoot, Spartacus und Eiserner Thron. Also das sind die Spiele, die ich in meiner Sammlung habe, die ich leider noch nicht gespielt habe. Und dann die One-to-Play-Agenda, so nenne ich es. Roma et Alea, Tsukuyomi, Spirit Island, Concordia, Pandoria, Fire Team Zero, Marvel Legendary, Hand of Fate, Orleans, Roleplayer, Black Rose Wars, Batman GCC, Blood Rage und Tobago. Mhm.
Das ist wirklich eine Mischung. Sehr divergente Liste. Mhm.
Ja, genau, voll. Auf jeden Fall.
Genau, auch so
da kann
überlegt,
man gar kein Genre festlegen.
Genau, einfach.
Okay, vielleicht ein schwer aussprechbaren Namen.
So. Alles klar.
Also Dungeon Crawler magst du gar nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, du bist da.
Tsukuyomi ist ja kein Dungeon Crawler auch, ne?
Also. Nee, null, gar nicht. Nee. Ich kann's dir nicht genau sagen. Ich glaube, ich mag's ganz gerne in Brettspielen mehrere Optionen zu haben. Dungeon Crawler sind ja absichtlich linear gebaut, dass du dich quasi vorwärts durch was durch progressierst und deine Helden aufrüstest. Und du hast halt natürlich wenig Möglichkeiten. Durchsuchst Stapel nach Sachen, du trittst eine Tür auf, tötest Gegner und gehst in den nächsten Raum. Mhm. Das ist ein spannendes Spielkonzept, aber ich habe es entweder zu oft gespielt in meinem Leben oder es hat mich wirklich nicht nachhaltig geflasht. Mhm.
Da kommen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal drauf.
Du bist total analytisch, das finde ich voll gut eigentlich. Bist du dann total straight und sachlich. So.
Ja, ich denke, es kommt daher, dass man einfach irgendwann lernen muss, als wenn man das selber das macht, also nicht nur generell Brettspiele, sondern auch Filme oder Comics macht, dass du eine Sprache entwickeln musst, um Dinge zu beurteilen. Und deswegen so eine gewisse analytische Kommentatorenstimme ist da gar nicht verkehrt, um auch anderen Menschen klarzumachen, okay, was für eine Art Spiel ist das hier, was mag ich, was mag ich nicht und auch Feedback geben. Man gibt sich ja auch unter Kollegen gerne Feedback oder zumindest hat jeder das Gefühl, man sollte eine Meinung dazu haben. Und ich hab festgestellt, wenn man nur Meinungen hat, dann kommt man auch nicht immer weiter. Mhm. Aber kurz, weißt du, kennst du, nächste Frage an euch. Was ist was Einfacheres? Das ist auch nicht ganz von mir, ich habe es ein bisschen übernommen, aber ich fand es trotzdem ganz passend für den heutigen Abend. In welchem Film sucht ein alleinerziehender Vater seinen verloren gegangenen behinderten Sohn mit Hilfe einer Demenzkranken?
Boah, Alter. Warte mal. Mit
Dori, hier.
Warte mal.
Findet Nemo.
Oh, sehr gut. Findet Nemo. 1-0.
Bam. Der Heiler, der zieht mich heute ab. Aber gut, ja, 1-0, dann mach ich aber direkt mit dem nächsten Kommentar weiter. So, und zwar.
Ey, kann ich auskosten dir.
Nee, das ist, müssen wir das Wort. Nein. So,
geil, schön Misserfolg motiviert, dann so 1-0, dann so, oh, boah, nie wieder eine Chance.
Ja,
der Klassiker. Rela Quote hat geschrieben, schöner Podcast, ihr zwei, höre euch jetzt seit zwei Folgen, eure Themen sind immer sehr gut ausgewählt, die Folge mit Stefan und die Einblicke in Kickstarter waren sehr interessant, vielen Dank dafür. Dann, wer sich mittlerweile zu einem unserer Stammkommentatoren quasi entwickelt hat, der Herr der Spiele, was war Marcel, glaube ich, ne? Marcel aus Hessen, und zwar hat er geschrieben, was ich wirklich extrem genial finde, dass ihr auf eure eure Kommentatoren eingeht. Ich persönlich fühle mich dadurch als Teil der Community. Ist eine feine Art der Würdigung. Ganz wichtig, weiter so. Zum Inhaltlichen. Wer XCOM noch nicht gespielt hat, der sollte das unbedingt mal tun. Es ist für mich das bislang beste Brettspiel mit App-Unterstützung. Die App steuert nicht nur die Spielprogress, sondern kommt hier wirklich authentisch rüber. Bei einigen anderen Spielen wirkt die App ja eher draufgesetzt, wenn nicht deplatziert. Aber wenn hier auf einmal Feinde in die Basis eindringen, muss es wieder rausholen. Noch ein Tipp, ich bin gerade voller Vorfreude auf Small World Warcraft. Den Rest überspringe ich jetzt mal kurz aufgrund der Länge der ganzen Kommentare. Du hast gerade gesagt, stimmt, XCOM schon gespielt?
Klar, mehrmals. XCOM ist zum Beispiel, da gebe ich ihm vollkommen recht, eines der wenigen Spiele, bei dem die App nicht einfach nur die Companion-App ist, sondern tatsächlich integraler Spielbestandteil. Ohne App geht ja das Spiel gar nicht. Was natürlich die Hersteller unter den Druck setzt, das blöde Ding konstant für alle Programme, also für alle Betriebssysteme wieder abzudaten. Das ist auch, glaube ich, der Haupthindernisgrund, warum es so wenige von diesen Brettspielen gibt, bei denen Apps notwendig sind, weil du quasi konstant laufende Kosten hast für die App. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn die Spiele sich entsprechend gut verkaufen. Ja. Und ansonsten sind Companion-Apps, die kann man irgendwann auslaufen lassen, weil sie nicht per se notwendig sind. Ich habe gehört, die Gloomhaven-Companion-App sei ziemlich gut, um das Spiel leicht zu speichern.
Ja, die nutze ich auch.
Um sich unterstützen zu lassen.
Die nutze ich auch.
Aber wie du weißt, wenn man die nicht mehr hat oder nicht hat, dann kann man das Spiel trotzdem spielen.
Ja, ja.
Deswegen, es wird noch, glaube ich, eine Zeit lang dauern, bis wir Brettspiele haben, bei denen die App-Unterstützung absolut notwendig ist. Wenn die Entwickler da einen Weg finden, dass man die laufenden Kosten und vor allem die Updates quasi in Bahn halten kann.
Ja. Also ich habe es ja letztens auch gespielt, deswegen kam es auch, glaube ich, im Kommentar jetzt nochmal vor. Also ich fand super. Wie du schon sagst, man braucht halt auf jeden Fall die App. Man kann selbst die Anleitung sagt ja nur, wie man einmal aufbaut und dann musst du in die App reingehen, damit es halt ein Tutorial gibt. Also da werden die Regeln erklärt.
Genau.
Und ich find's auch super, wie die App auch funktioniert. Ne? Also du hast ja dann so einen Counter, der läuft und wenn du den Counter dann verkackst und du brauchst zu lange, dann hat das wieder Auswirkungen auf den nächsten Counter und so weiter. Ja, dann werden Funkverbindungen gestört. Also ich fand das richtig gut.
Fantastisch.
Also wirklich kann ich jedem ans Herz legen. XCOM, richtig geiles echt. Aber man muss natürlich auch Echtzeit mögen. Ne? Also das ist auch wieder so ein Ding, muss man halt Bock drauf haben. Ne?
Dann, Stress muss man aushalten.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, dann der Eugi hat geschrieben, auch auf diesem Wege nochmal vielen Dank und liebe Grüße zurück. Der hatte nämlich Geburtstag. Folge hat mir sehr gut gefallen, mit sehr schönem Thema. Ich habe mich auch mal wieder hingesetzt und eine Zehnerliste gemacht. Das Ratespiel fand ich auch sehr toll und hätte sogar gegen Potti gewonnen. Ja, gegen mich hätten wahrscheinlich alle gewonnen. Bin halt ein Kind der 80er. Stay healthy, stay gamer, Eugi. Dann habe ich mich auch mal wieder gefreut, einen Kommentar von Flash 222. Sauber Jungs, endlich wieder Lieblingspodcast. Interessantes Thema, was ja auch schon in früheren Folgen aufkam und was mich auch immer wieder beschäftigt. Ich schlage da ungewollt in eine ähnliche Kerbe wie beim Leidensgenosse Friede. Grüße gehen raus. Jetzt grüßen schon Leute den Friede in unseren Kommentaren. Ne?
Weißt du, was lustig ist? Der Felix denkt sich jetzt gerade, krass, ey, alle drei Hörer haben vier Accounts.
Alle drei haben vier Accounts, ja. Die haben sie, das alle, und der Heide und ich haben auch noch ein paar Fake-Accounts angelegt. So, auch ich habe nur begrenzt.
Ja? Die Fragestellung am Ende ist, welches sind eure eigenen Kommentare?
Das stellt ihr euch dann am Ende. Das ist das weiße, kennst du, was an dich nachher gerichtet wird, mein Freund.
Genau.
Auch ich habe nur begrenzt Platz und Zeit, so dass ich zusehen muss, welches gute Spiel, was in eine ähnliche Kerbe schlägt, nach einem Neuzugang weichen muss. Kriterium ist hier auch der Platz, den es im Regal belegt. Trotzdem bleiben auch Spiele in meiner Sammlung, die nur sehr selten auf den Tisch kommen. Also da habe ich wohl einen anderen Umsatz als der Friede. Aktueller Wettstreit zweier Deckbilder auf einen Platz ist in der Sammlung ist Aeon's End, hat Legendary Encounters Alien herausgefordert. Spielerisch hat Aeon's End die Nase gerade vorn, vielleicht weil neu, aber Alien ist so geil. Aber wenn es hier nur ums Thema geht, habe ich mit Nemesis auch schon mal einen Konkurrenten, aber das gleiche Thema, der das gleiche Thema abdeckt. Behalten würde ich gern, würde ich beide gern, aber kein Platz. Kampagnenspieler haben was, aber die haben auch bei mir einen schwierigen Stand. Da bin ich beim Haider. Es ist schön, wenn das Spielgefühl an dem Abend abgeschlossen ist. Tja, der schwierige Weg zur perfekten Sammlung. Ein guter Mix, der alles abdeckt und in 1x4 Kallax passt. Ein Lebenswerk.
Oh. Ey, diesem Dilemma wollte ich mich niemals aussetzen. Also, ich finde beide geil, aber eins, das geht nicht.
Also ich habe auch beide und ich würde beide niemals abgeben. Ich würde beide niemals abgeben, wirklich nicht.
Ja, aber wenn ich doch so argumentiere, ich finde beide geil, würde gerne beide, das ist ja... Was ist das für ein Dilemma? Warum erzeugt man sich selber so ein Dilemma?
Das ist richtig. Yeah.
Oder Felix, wie ist das bei dir, Felix?
Keine Chance. Wenn ich Spiele mag, fliegen die niemals raus. Keine Chance.
Ja, Flash. Ja, also musst du doch beide behalten, Keule. Und vor allem, was ich so krass finde, ist, er nimmt ja nicht nur in seine Gedankenwelt rein, okay, das sind jetzt zwei Deckbilder, sondern er geht ja sogar so weit, dass er sagt, boah, Alien finde ich so geil, aber ich habe schon ein anderes Spiel mit einer komplett anderen Mechanik, was aber eine ähnliche Thematik hat. Also, das finde ich schon sehr spannend und sehr tiefreich.
Okay, Nemesis fliegt raus.
Okay, genau, schießt Nemesis raus, da kommt eh der neue Kickstarter, so.
Boah.
Slivomat 5000 hat auch wieder kommentiert mit wieder mal eine sehr interessante Folge, zu der ich auch 2 plus 1 Cent da lassen will. Erstens, ich habe gar keine Lust, mit Leuten zu spielen, die jegliches Glückselement immer kategorisch ausschließen. Die sind dann meist verbissene Zeitgesellen, regen sich über jedes nicht brettspielbezogene Wort auf und zählen alles Mögliche mit. Brettspielen ist immer noch in erster Linie ein geselliges Erlebnis und kein Wettbewerb. Im Übrigen sind vor Wut durch die Gegend gepfefferte Würfel, deftiges Fluchen und ganz besonders epische, eigentlich unmögliche Würfelergebnisse, bei denen der ganze Tisch schreiend ausspringt, doch mit die Momente, die ewig hängen bleiben. Zweitens, eure 10-Spielliste ist schon deftig. Wenn man davon ausgeht, dass immer ein Vielspieler dabei ist, der erklärt in Ordnung, aber wenn das alles Neulinge sind, größtenteils zu heftig, meine ich. Da würde ich eher an Klong, Cash and Guns, Sheriff von Nottingham, Champions of Midgard, Lords of Waterdeep, Roleplayer, Sagrada, Downforce, Bärenpark, Little Town, Bunny Kingdom und Azul denken. Dann darf man auch den Preis der Spiele nicht vergessen. Bevor Leute die 50-60-Euro-Grenze überschreiten oder durchschreiten, muss schon einiges gespielt worden sein. Drittens, Komplexität ist so eine Sache. Nach meiner Erfahrung unterschätzen das viele Spieler. Durch die Unmenge an Spielen und Partien kommt man doch viel schneller rein in neue Spiele und versteht sie auch viel schneller. Das geht Einsteiger ganz anders. Die sehen nicht nur die Bäume nicht, die laufen regelrecht dagegen.
Einer Kommentar auf jeden Fall.
Ich habe, glaube ich, auch noch darauf geantwortet, habe gesagt, so, ja, hast du natürlich recht. Das war jetzt ja erstmal so eine Liste, wo wir halt jetzt von uns aus sagen würden, so, boah, das sind Spiele, die würden wir ja auf jeden Fall in so eine Sammlung reinpacken. Natürlich hat er recht. Ich würde jetzt auch jemandem, der jetzt zum ersten Mal ein Brettspiel vor sich stehen hat, würde ich niemals irgendwie ein La Cerda dahin knallen, ne? Also, ich habe jetzt auch meine Liebe auch zu etwas leichteren Spielen wieder entdeckt. Ich spiele in der letzten Zeit viel Warrigin. Ich spiele in der letzten Zeit fast immer Sky King irgendwie, Crows Overkill, so Minispiele. Da kannst du Leute ganz gut mit reinholen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, und da kann ich auch immer noch mal so ein Beispiel von meiner Kommilitonenrunde geben. Ich habe angefangen mit denen, mit Human Punishment. Dann habe ich die angefixt. Und mittlerweile suchen die sich selber die komplexen Spiele raus. Das waren alle Spieler, die sonst nie gezockt haben. Und dann haben wir angefangen mit Battlestar und weiß der Geier was. Also das finde ich schon ganz cool. Oder wie siehst du das, Felix?
Es ist genau wie bei jedem anderen Hobby, wo es um Geschmack geht. Ich glaub, wir machen uns immer lustig über Weinkenner. Bei denen ist ja auch so, ich schmecke eine leicht nussige Note aus diesem Wein. Das ist bei uns ja genauso. Wenn du mal 4, 5 Spiele in der Hand hattest, dann wird dein Geschmack auch viel definierter. Du so sagst dann, ich erkenne langsam ein Muster und kann deswegen die besondere Note rausschmecken. Und dann kannst du halt zum Beispiel Star Realms und Dominion sind ja prinzipiell relativ ähnliche Spiele. Aber du kannst dann doch sehr genau erkennen, wo die Unterschiede liegen und dann dich weiterentwickeln und sagen, was kommt denn da noch? Dann sagst du noch, da gibt es noch ein Ascension oder Arctic Scavenger. Und du fängst an, diesen Geschmack immer weiter zu verfeinern. Deswegen, wenn man uns fragt, was sind eure 10 Lieblingsspiele, die man haben muss, dann sagen wir was völlig anderes, als du noch vor 10 Jahren gesagt hättest. Mhm. Weil du einfach, der Markt verändert sich, der Markt wird immer differenzierter. Es kommen immer neue, fancy Spiele raus, aber es kommen auch immer wieder einfache Spiele raus, die wir aber so auf der Spielemesse gar nicht so extrem wahrnehmen als Neuigkeiten, weißt du? Mhm. Und wir dann sagen, dieses neue, nette Kartenspiel mag vielleicht für 100.000 Menschen der Einstieg in die Brettspielerwelt sein. Für uns ist es halt ein neues Kartenspiel. Deswegen, die Liste, die 10 besten Spiele ist echt sehr, sehr geschmacksabhängig und auch ein bisschen wie gut du schon im Brettspielbereich drin bist.
Ja.
Wahre Worte, absolut. Du würdest bei Musik ja auch nicht direkt anfangen bei Tool. Ja, wenn jemand noch nie Musik gehört hat und du setzt ihm einen Tool-Song vor, der erstmal 11 Minuten geht, dann fallen die Ohren ab. Da fängst du erstmal an, ihm zu erklären, TikTok ist ein Lied. Also, okay, das ist Musik. Wir müssen ja auch als Kinder Musik erstmal lernen, bevor wir erkennen können, was das nicht nur Krach ist.
Ja, ja.
Und Brettspiele sind komplex, aber Komplexität hat auch Ordnung. Und das macht es ja eigentlich ein richtig gutes Spiel, ist ja viel Ordnung, die dieses ganze Papierchaos auf dem Tisch erklärt. Wenn du keine Ahnung von Spielen hast, siehst du nur Papiermarker auf dem Tisch und hast keine Ahnung, was die eigentlich tun.
Ja, definitiv.
Ja, weißt du, kennst du übrigens. Hier ist was Einfaches, vielleicht für Benny. In welchem Film opfert sich ein irischer Zeichner, um eine gerade kennengelernte Adlige zu retten?
Ein irischer Zeichner?
Ja.
Ich bin in sowas so schlecht.
In welchem Film opfert sich ein irischer Zeichner, um eine gerade kennengelernte Adlige zu retten? Ich gebe euch danach gerne einen zweiten Tipp, wenn ihr wollt.
Du hast doch noch gar keinen ersten gegeben.
Ja doch, die Fragestellung ist ja schon ein Tipp.
Ach so, die Fragestellung ist ein Tipp. Ach so, du bist ein Fuchs.
Sonst kann ich ja sagen, an welchen Film denke ich gerade.
Ein irischer Zeichner opfert sich für eine gerade kennengelernte Adlige.
Ja, ich baue noch ein zweites Wort ein, vielleicht wird es einfacher. Ja, aber dann kriegt ihr nur einen halben Punkt, wenn ihr es richtig ratet, ab sofort. In welchem Film opfert sich ein irischer Zeichner, um eine gerade kennengelernte Adlige nach einem Schiffsunglück zu retten?
Titanic.
Ah, sehr gut, jeder hat einen halben Punkt bekommen.
Verrückt, ey. Aber die Fragen sind aber echt gut gestellt, ey. Muss man sagen. Das heißt 1,5 zu 0,5. Jack! dann habe ich jetzt hier direkt mal zwei Kommentare, und zwar vom Julius Müller. Der erste Kommentar ist: Hey, cool, mein Kommentar wurde vorgelesen.
Ja. Und du würdest gar nicht diese Fragen hier. Da geht er direkt wieder nach den Fragen rüber, weil er nicht.
Weil wir hier so viele Kommentare haben. Nachher.
Ja, ist doch geil, ey. Ja. Aber das finde ich ein geiles weiße Kennzeichen.
Gut. Und der zweite Kommentar von Julius Müller, wenn ich jetzt hier richtig sehe, ist: Tsukuyomi kann man jetzt auch offiziell auf Tabletop-Simulator zocken. Dann hat er einen Link hinterlassen. Stimmt. Falls du oder jemand anderes Lust hat, dann würde ich das gerne über Tabletop-Simulator spielen. Vielleicht spielst du ja mal mit Felix eine Runde.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt nach langem Hin und Her haben wir es endlich geschafft. Der Ken Cunningham ist einer der relativ erfolgreichen, bekannten Modder auf Tabletop Simulator, und der hat sich Tsukuyomi angenommen jetzt und hat es tatsächlich jetzt veröffentlicht, ja, mit in Absprache mit Greyfox, sogar mit den Miniaturen. Weil die natürlich wenn du drüber hoverst, siehst du die Werte von denen. Das heißt, wir haben quasi Standys und Miniaturen gemischt, sodass beide auf ihre Kosten kommen.
Ach krass. Aber wenn du jetzt gerade das Thema schon mit Miniaturen angesprochen hast, ich hatte dich ja auch mal privat schon mal angeschrieben, wie hast du irgendwelche News, was da jetzt mit der Version ist? Weil irgendwie Greyfox ja auch sehr sparsam mit den Informationen für die Backer ist.
Es ist, okay, wow, jetzt werde ich schon richtig wie ein Politiker. Fakt ist, ich weiß nicht, was ich alles erzählen darf. Ich weiß ein bisschen mehr. Tatsächlich ist ordentlich Corona dazwischen gekommen. Das ist jetzt nicht weiter voll wunderlich, aber auch unsere Firma, also die chinesische Fabrik, wurde anderthalb Monate lang dicht gemacht. Da ist gar nichts passiert. Dann haben wir die Geschäfte wieder aufgenommen. Wir haben ja, die Produktion läuft mit einem brasilianischen Verlag und einem französischen Verlag und einem italienischen Verlag gleichzeitig. Also wir machen fünf Verlage, drucken gleichzeitig in China. Und tatsächlich ist die italienische Übersetzerin ist auch an Corona erkrankt, weswegen die auch 6 Wochen lang nicht arbeiten konnte. Das heißt, da kamen durch Corona echt eine Menge Verzögerungen rein, leider.
Okay. Ja, weil Greyfox halt irgendwie auch mit den Infos für die Bäcker halt irgendwie so relativ zurückhaltend war. Ne? Da kamen relativ lang keine Updates oder so, immer nur sehr spärlich. Deswegen,
aber gut. Das stimmt. Tatsächlich ist es halt so, man kann nicht viel sagen, außer ja, Corona hat zugeschlagen. Die Fabrik ist zu. Da kann man wirklich, also ich persönlich hätte, glaube ich, auch ein, zweimal noch was geschrieben, aber es ist völlig okay zu sagen, hey, wir müssen warten, bis in China wieder losgeht.
Okay.
Aber ja, wir warten auch alle sehnsüchtig darauf.
Das finde ich übrigens krass. Man kriegt das ja mit manchmal über Kickstarter, wo so Spiele dann auch hinwandern oder generell so die Spieleinteressen. Brasilien hat auch echt so ein Spieleinteresse, oder Italien, ne? Die haben auch, also teilweise bei diesen Brettspiel-Suchmaschinen siehst du auch wirklich angezeigt oft so italienische Händler oder Spiele auf Italienisch auch. Man wundert sich echt, man denkt so, hey, warum denn auf Italienisch so Spiele angeboten? Aber es scheint auch ein sehr beliebtes Hobby dort zu sein, ne? Oder der Markt wächst dort auch.
Ne? Aber ich weiß nicht.
In Italien sind Wargames extrem beliebt, tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Miniaturen und Wargames.
Ja. Krass. Hast du, wie ist denn jetzt dein Markt beispielsweise, dass du sagst, oh ja, Deutschland ist für mich da die Hauptabnahme, weil ich halt deutscher Publisher bin? Oder sagst du wirklich, kannst du gar nicht genau sagen?
Wir hatten jetzt, super, einen spannenden Fall, dass wir jetzt mehrere Lizenzpartner haben. Mhm. Und tatsächlich ist der amerikanische Markt für Tsukuyomi der deutlich beste. Beim Kickstarter von Crayfox haben wir 4.200 Unterstützer gehabt. Beim Deutschen waren es im Vergleich dazu 1.000. Das mag ich nicht direkt miteinander vergleichen, weil das eine ist natürlich ein unbekanntes Spiel von uns gemacht, das andere von Crayfox als Partner. Ich kann nur die aktuellen Fakten zahlen, sind die auf jeden Fall. Was wir aber mittlerweile, und darüber freue ich mich so sehr, ist, dass der deutsche Markt extrem gut auf Tsukuyomi reagiert. Deswegen ja, Deutschland ist ein sehr guter Markt für Tsukuyomi. Frankreich, das bleibt abzusehen. Tatsächlich auch Polen extrem interessiert. Wir haben hier einen polnischen Verlag, What the Frog, die im November ihren Kickstarter machen werden. Ja, zu Tsukuyomi, und da sind die Fans auch schon extrem gehypt.
Ja, da hat mich, glaube ich, jemand auch angehauen, ob ich da nicht, die wollen irgendwie so ein Kampagnen, die wollen das, glaube ich, kann es sein, dass sie auch über Kickstarter machen wollen nochmal, ne?
Ja, nee, das ist der polnische Crowdfunding.
Oder genau, und der hatte mich irgendwie nochmal gefragt, ob ich da auf Deutsch.
Ach, dass er dieses Valhalla auch mal drüber gegangen. Kann sein, das Valhalla, dieses Spiel ist über diesen polnischen, das habe ich nämlich zuerst mal über diesen polnischen Markt wahrgenommen.
Aber Valhalla war auch auf Kickstarter noch, ne?
Danach auch erst.
Ja.
Also wie Tsukuyomi in China läuft, die sind witzigerweise ein riesiger Markt, aber das ist ein sehr junger Verlag, der Tsukuyomi dort macht. Ich muss euch bei Gelegenheit mal die chinesische Tsukuyomi-Version zeigen, die sieht fantastisch aus. Von daher, ich denke, ich kann euch die gleiche Frage nächstes Jahr besser beantworten, wenn dann wirklich die Miniaturenversion ausgeliefert ist, werden wir ein besseres Bild davon haben. Ich freue mich einfach, dass wir in Deutschland eine wirklich, wirklich treue und tolle Community aufgebaut haben mit Tsukuyomi, unter anderem auch Benjamin. Vielen Dank daran. Und man merkt es auch am Rollenspiel. Wir haben jetzt das Tsukuyomi-Rollenspiel gelauncht und sind ja am Dienstag, also gestern, fertig geworden und haben satte 18.000 Euro geschafft.
Geil. Mit
knapp unter 200, glaube ich 245 Unterstützern für das Rollenspiel. Wir sind so unglaublich dankbar, dass wir hier mittlerweile eine etablierte Gemeinde aus Unterstützern haben, die den Weg mit uns gehen wollen und sagen, hey, ich will alle Fraktionen haben, gib sie mir.
Ich muss ja auch
sehen. Ich weiß, was lustig ist. Felix, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich hatte mir Tsukuyomi auf Pottis Anraten zugelegt, habe das dann gespielt und habe gesagt, oh, geil, er macht richtig Bock. Und dann habe ich dann immer so bei den typischen Kleinanzeigen dann geguckt und dann haben die Leute am Sekundärmarkt das ja schon echt so ein bisschen assi teuer weiterverkauft. Und dann sagte der Potti, ey, schreib doch mal, ja, beim Brettspiel Flohmarkt, glaube ich, war es recht teuer, ne, die Erweiterung. Und dann hat der Potti gesagt, schreib doch mal einen Felix an, der ist voll nett. Und dann haben wir nämlich geschrieben und du hast mir dann alles, was ich noch brauchte, zugesendet. Und du hast es mir sogar zugesendet, obwohl ich noch gar nicht überwiesen hatte. Das heißt,
wir haben viel Vertrauen.
Das heißt, ich glaube, das mag der deutsche Konsument auch, so dieses so flexible, so dieses straighte, so ich bin zuverlässig, ich liefere dir das Produkt ab, aber auch so dieses Wertschätzen entgegenkommen, so ja, überweise es halt und ich sorge dafür oder ich organisiere was. Fand ich damals auch, ich meine, wir kannten uns ja davor nicht, fand ich auch sehr nett. Ist jetzt auch kein Schleim, ne? Aber das war super.
Dankeschön, das freut mich hier wirklich sehr, weil ich habe es in deiner E-Mail gelesen. Wenn du so eine E-Mail liest und dann sagt jemand, kann ich das Spiel kaufen jetzt sofort, dann sage ich, ja, wenn du mir das Geld überweist. Und wenn jemand schreibt, hey, ich habe dieses Spiel entdeckt, das hat mich begeistert, kann ich mehr davon haben und ich hätte es gerne möglichst bald und bla bla bla, dann hörst du raus, dass das jemand ist, dem das Spiel wichtig ist. Und der wird dir auch das Geld bezahlen. Ja, das liest du aus dieser E-Mail schon raus. Weil es um das Produkt geht, um den Inhalt und nicht einfach nur, ich bin Sammler und will jetzt alles haben und sowas.
Ich werde auch nie vergessen, deswegen, dass... Ja, erzähl, sorry.
Das war schon.
Ich werde noch nie vergessen, das habe ich auch, glaube ich, schon damals auch auf Insta und auf einem meiner ersten YouTube-Videos auch kommuniziert. Felix war so der erste Verlag oder der erste Autor, den ich damals angeschrieben habe, als Tsukuyomi ausgeliefert worden ist. Und ich habe den Kickstarter halt überhaupt nicht mitbekommen oder beziehungsweise habe ihn verpasst. Und dann habe ich Felix damals auch angeschrieben, habe gesagt, so Mensch, wie sieht's aus? Irgendwie hast du noch irgendwo eine deutsche Version rumfliegen? Dann überweise ich dir das Geld und die würde ich dann gerne kaufen, weil irgendwie du hast halt irgendwie auf eBay, glaube ich, auch fast nur die Englischen gekriegt und die Deutsche war schon gefühlt überall wieder ausverkauft. Und also ich habe noch nicht mal mit einer Silbe irgendwie erwähnt, dass ich halt gerne irgendwie ein kostenloses Exemplar haben möchte. Ich habe einfach nur gesagt, Mensch, ich würde es gerne kaufen für den Kanal. Und woraufhin Felix dann geschrieben hat, so ja, schick mir deine Adresse, ich schick dir ein kostenloses zu, wir unterstützen gerne deinen kleinen Kanal und so. Das war echt super. Und das war
Habe ich klein gesagt oder Kanal gesagt?
Kanal auf jeden Fall und ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal klein dazu gedichtet. Ich weiß es nicht, den ganz genauen Wortlaut habe ich nicht mehr, aber auf jeden Fall Felix sagt, er würde meinen Kanal gerne unterstützen und das fand ich super. Das fand ich super.
Für uns zählt die Größe von dem Kanal nicht, weil jeder Kanal ist wichtig. Und tatsächlich, wenn man so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, haben wir festgestellt, dass Kanäle mit einer überschaubaren Anzahl Unterstützern sehr viel treue Unterstützer hat. Das ist 200 Leute sind, die das immer angucken, die aber auch dann wirklich darauf mitgehen, was du sagst. Wenn du sagst, dieses Spiel kann ich empfehlen, dann sind das Menschen, die sagen, ich vertraue diesem Urteil. Das ist eine sehr, sehr treue Community. Wenn du dagegen zum Beispiel 10.000 Fans hast, hast du wahrscheinlich trotzdem nur genau 200 Leute, die das machen, was du sagst. Und der Rest sagt, ich guck's mir so nebenbei an. Also die für uns zählt sehr viel Sympathie. Also mögen wir den, der dort macht? Ist das jemand, der einfach nur Spiele abgreifen will, um seine Sammlung kostenlos aufzustocken? Oder ist das jemand, der für dieses Hobby brennt, genauso wie wir? Dass wir leider den ökonomischen Druck haben, davon zu leben, nervt mich ja selber. Wir lieben das, was wir machen. Ich brenne für dieses Spiel. Ich arbeite Samstag, Sonntag, Montag an Feiertagen und arbeite an Spielen. Und wenn ich jemanden treffe, der die gleiche Begeisterung für das gleiche Hobby hat, dann sage ich, hey, Soulmate, take my game.
Ja, und, sehr cool, ja.
Wenn du dann Spaß daran hast und das spielst und dann bestellt sich Daniel das Spiel danach auch gleich wieder, dann ist doch alles in Ordnung gewesen.
Also ich habe auf jeden Fall allein schon der Christoph, du wirst das hier auch wieder hören, hat sich auch letztens, weil ich jetzt schon so oft davon erzählt habe, hat Christoph sich auch wieder an Tsukuyomi geholt, hat auch gesagt, so, jetzt hat der Potti so oft davon geredet, jetzt habe ich es mir auch besorgt irgendwie, ne? Also, aber ich mag es auch.
Es ist ja auch, man muss ja sagen, es ist ja, vielleicht willst du auch noch, es gibt ja auch einige von unseren drei Hörern, die das nicht kennen, das Spiel. Es ist ja auch ein sehr spezielles Spiel. Und anders als bei Spielen, die, wo man es tatsächlich wo man sagt, ich will alles berechnen können und so. Klar, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, aber letzten Endes hat der, den du angreifst, ja trotzdem noch eine Entscheidungsmöglichkeit, aber es wirkt auch gut balanciert irgendwie so und ich weiß nicht, das Spielgefühl war echt cool. Auch dieses Draften am Anfang mit den Karten und so und es macht etwas auf jeden Fall. Ich finde, das hat eine Besonderheit, das Spiel, weil es etwas macht, was nicht jedes Spiel hat. Und das finde ich schon sehr cool. Und da werden wir sicherlich gleich mal drauf zu sprechen kommen, wie du so an Spieleentwicklung rangehst. Mhm. Ob du sagst, ich guck mir mal, ich muss jetzt was ganz Neues erfinden oder ich entwickle was weiter oder du hast einfach auf dem stillen Örtchen da eine Idee. Die Idee ist für mich, hat ein Alleinstellungsmerkmal. So.
Vielen, vielen Dank. Das freut mich ja. Darum ging es effektiv. Die Verantwortung. Und vielleicht ist das auch der Gedanke hinter Tsukuyomi, ist die Verantwortung über dein Glück, wenn ich dem Spieler die in die Hand gebe, dann passiert das, was halt bei allem, was wir im Leben machen, wenn ich selber Teil davon bin und nachvollziehen kann, warum oder ich gewonnen oder verloren habe, schafft es Excitement. Mhm. Und Tsukuyomi ist genau das, wenn du verlierst, dann weil du schlecht warst.
Ich habe gesagt, aber es ist halt so geil, du denkst, geil, ich mache jetzt das, gut, aber auf der anderen Seite gebe ich dann meinem Gegenüber die Möglichkeit, es ist schon so ein bisschen,
Ja, alles kommt mit einem Preis.
Was ich aber auch bei Tsukuyomi total genial finde und Felix, vielleicht erinnerst du dich noch, vielleicht aber auch nicht, in unserem ersten Interview auf der Messe, da habe ich ja auch zu dir gesagt, was ich halt so cool finde, du kannst bis zur letzten Runde Letzter sein und trotzdem gewinnst du das Spiel noch, weil es geizt, sag ich jetzt mal so, ein bisschen überspitzt, es geizt mit Siegpunkten. Es ist nicht so wie so ein Eurogame, dass du nach Runde 2 schon 87 Siegpunkte hast. Und dann hast du es so schön formuliert, keiner mag Kingmaker-Games und es ist kein Kingmaker-Game, weil du wirklich deine Strategie auch so aufbauen kannst, dass du auch hinten raus noch scores und ziehst dann an allen nochmal vorbei und gewinnst das Ding noch. Und das fand ich halt echt super. Aber ich hoffe, dass wir gleich, wenn wir irgendwann mit den Kommentaren und den Spielen durch sind, dass du auch noch ein bisschen was zu TDO und EOS erzählst. Da freue ich mich ja auch groß drauf auf die beiden Games.
Weißt du, kennst du übrigens ganz kurz. In welchem Film, das müsst ihr gut aufpassen, das ist ein bisschen schwieriger. In welchem Film muss der letzte Überlebende einer untergegangenen Sekte seinen behinderten Vater aus den Fängen des Kaisers befreien?
Boah, Alter.
Bei mir ist gerade die Leitung ein bisschen geleckt. Kannst du nochmal den
Satz? Ja, in welchem Film muss der letzte Überlebende einer untergegangenen Sekte seinen behinderten Vater aus den Fängen eines Kaisers befreien?
Keine Ahnung. Der Prinz aus Samunda.
Nee, boah. Ey, behinderte Vater.
Warte, ich muss
eines was? Kaisers?
Ja, eines Kaisers.
Hier, ich werfe einfach mal Sissi und hier von Bulli Parade hieß das doch damals, von Michael Bulli Herbig hier, Sissi und der wilde Kaiser.
Darf man Minuspunkte vergeben für richtig blöde Antworten?
Die andere Alternative wäre, Mann, wo ist mein Auto? Ich habe keine Ahnung.
Nein, ich bin mir sicher, er kennt den Film.
Ja, wahrscheinlich sogar.
Kannst du noch einen Tipp geben? Ich habe im Kopf.
Wenn ich einen Tipp gebe,
wieder einen halben Punkt.
Kriegt ihr aber wieder einen halben Punkt, ja. Im gleichen Film kommen auch behaarte Kleinwüchsige vor.
Herr der Ringe, keine Ahnung.
Nee.
Kommt Kleinwüchsige vor.
Also, soll ich es auflösen oder wollt ihr?
Nee, warte mal. Ja.
Behaarte Kleine.
Ich habe so einen Film im Kopf, den ich mit meinen Kindern mal geguckt habe.
Oh, den hättest du bitte nicht mit deinen Kindern gucken.
Ist der animiert?
Nee.
Behaarte
also, wobei, ja, George Lucas hat eine Menge Animationen reingehauen.
Gibt es nur noch einen Viertelpunkt. Star Wars Episode 1.
Star Wars Episode 6. Der letzte Überlebende einer untergegangenen Sekte, das ist ein Jedi. Der behinderte Vater ist natürlich.
Habe ich mir schon fast gedacht, dass es auf jeden Fall irgendwie.
Und Imperator heißt auf Deutsch Kaiser. Leute, ihr enttäuscht mich. Boah,
krass, es bleibt beim 1,5:1.
Ja, Sissi und der wilde Kaiser müssen für
Nee, 1,5:0,5.
Zu 0,5 meine ich ja, sorry, hast recht.
Oh Mann, du
ja, Scheiße. Krass, aber um jetzt, damit der Daniel sich nicht wieder so aufregt, das jetzt mal zu würdigen, Felix, das war eine extrem tolle Frage, die war mit so viel Tiefgang und hervorragend. Bevor ich jetzt den nächsten Kommentar vorlese, wollte ich das einmal loswerden. Ja.
Dankeschön, danke. Der Jedi-Ritter.
Der nächste Kommentar.
Oder des Jedi-Ritters.
Des Jedi-Ritters. Ja, Dativ, Genitiv und so. Ne? Der nächste Kommentar bezieht sich irgendwie noch so ein bisschen auf Tsukuyomi, meiner Meinung nach. Denn Tsukuyomi ist ja auch ein sehr asymmetrisches Spiel. Und der kleine Heidi hat beim letzten Mal öfters mal das Wort asynchron verwendet und deswegen hat der O-Frosch geschrieben, klarer Fall von asynchron versus asymmetrisch und der Sieger ist der Potti. So, das wollte ich auch noch kurz vorgelesen haben. Dann rund ums Mountainbike. So, meine lieben Freunde, ich kenne den Podcast zwar nun schon seit der ersten Stunde, weil der Heider mich direkt drauf aufmerksam gemacht hat, aber irgendwie habe ich erst vor gut 3 Wochen den Drive bekommen, mir alle Folgen durchzusuchten. Jetzt bin ich auf Stand und ihr dürft gespannt sein. Ihr seid der Hammer und ich liebe euren Podcast. Selbst meine 7-jährige Tochter ist total heiß auf weiße, Känze, Känze. Super Format. Zu diesem Podcast möchte ich nur noch eins sagen. Ich freue mich schon jetzt wie Bolle auf Season 1, Episode 25, wenn die Ninna am Start ist. Und ich möchte wetten, folgender Spruch bekommt der Heider zu hören. Weißt du was, Heider? Früher warst du so ein cooler Typ und heute bemalst du Minifiguren. Zitat aus meinem Gedächtnis aus dem Sommer 2019. Was hab ich Tränen gelacht? Und zur Ergänzung, ich bin ein wenig Spieler, aber in meiner Fantasie bin ich ganz nah an eurem Hobby und würde gerne mehr Zeit damit verbringen. Aber manchmal hat das Leben andere Dinge mit einem vor. Weiter so, Männers.
Ante, ein guter alter Schulfreund von mir. Richtig geil. Und unsere Wege haben sich nochmal gekreuzt. Der hat nämlich eine gute Freundin von mir geheiratet. Also wir waren früher so voll die Bros. Richtig witzig. Also wir sind so Dörfler. Und ja, die Wege haben sich irgendwann gekreuzt und wir haben Gloomhaven angefangen zu spielen. Der ist nämlich aus meiner verflossenen Gloomhaven-Runde. Ah, und dann hat er sich Viticulture geholt und Ultra Quest zugelegt und spielt das auch schon mal solo. Und ja, der hat auch ein paar coole Spiele in der Sammlung, aber hat tatsächlich wenig Zeit. Also,
Ante, bitte melde dich.
Das darf ich jetzt nicht sagen, dann ist der Potti sauer und sagt, was ist mit meinem Let's Play, Heidi?
So, aber möchtest du noch was zu dem Zitat sagen? Weißt du was, Heider, früher warst du so ein cooler Typ und heute bemalst du Minifiguren?
Ja, ich habe einmal mit dem Ante und mit dem Dominik haben wir angefangen, den habe ich dann gezeigt, wie Miniaturen bemalen gehen, weil ich war damals beim Digger, der hat mir das quasi angelernt und man muss ja nur den Drive kriegen, so damit mal anzufangen, weil erstmal denkt man so, ah, das kriege ich nie hin, die sind so klein, die Dinger. Und dann so, ja, hier hast du ein paar Pinsel, hier machst du das. Und Nina kam vom Spätdienst nach Hause und sieht mich dann da am Tisch sitzen und sagt, das glaube ich jetzt nicht, ne? Was machst du da? Ich bemal Miniaturen. Warum machst du das? Ja, weil grau sehen die scheiße aus. Diese, ohne Witz, Heider, du warst mal so ein cooler Typ.
Großartig.
Weltklasse, ohne Scheiß. Ich freue mich auch schon auf die Folge, wenn die Nina am Start ist. Das wird ein Highlight, ey.
So, ich finde, ja. Das könnte ein guter deutsche Komödie werden.
Absolut.
Aber mit dem Titel auch so. Heider, früher war es eine coole Socke, heute malst du Miniaturen. Das ist ein cooler Titel, so reizt sich dann gut ein in Oh Boy und Solo-Album.
Du kannst uns mal als Comic zeichnen, ja, die Killer-Tentakel-Polizistin, die Miniaturen in der Mitte durchtentakelt, weil die sagt, du musst wieder cool sein, ich muss die Anti-Coolness zerstören.
Es hängt immer davon ab, wen du fragst, ob es cool ist, aber ich finde, der
cool.
Titel
sexy.
Ist großartig. Wenn du mal eine Biografie schreibst, wäre das auch ein hervorragender Titel.
Ohne Scheiß.
Da kommen ein paar geile Anekdoten rein. Pass auf, ich muss die Nina in die Pfanne hauen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie auswärts spielen bin und Nina Frühdienst hat, 4:30 morgens muss die raus. 4:30, gottverdammt. Ich um 10:30, so mitten im Zocken so auswärts, dann schreibe ich so kurz Smiley so geschickt, so hallo, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Und dann kommt ihr direkt erstmal so der Kommentar, immer noch nicht Heimweg. denke ich nur so, es kann dir scheißegal sein, ob ich um 11 da bin oder um 12 oder um 1 oder um 3. Du schläfst, wenn ich nach Hause komme. Ich auch rein theoretisch bis 5 Minuten, bevor du aufstehst, spielen. Das ist scheißegal, aber immer noch kein Heimweg.
Ja, die vermisst dich halt, die würde gerne mit dir kuscheln.
Das stimmt, ja.
So,
was machst du eigentlich im Privatleben oder andersrum im Berufsleben? Ich weiß gar nichts über dich jetzt so.
Ich?
Nein, Daniel.
Ach, Daniel, ich habe Benni verstanden. Siehst du, ich bin schon
so. Dass du studierst, weiß ich.
Ich bin Lehrer. Lehrer.
Oh,
Ich bin an der Realschule. Englisch, Geschichte und Sport. Aber Sport ist ja aktuell in der Lage, ist ein bisschen schwierig aktuell.
Stimmt, mein Liegestütze kann man mit Abstand machen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ein paar Sachen bleiben auf jeden Fall noch über Liegestütze.
Ja, cool, aber so Kinder einfach so ein halbes Jahr lang Liegestütze machen lassen. Du nach so ein paar Monaten können die 100 Liegestütze am Stück.
Du glaubst gar nicht, wie heiß so Kinder auf so einen Ball aktuell sind. Finde ich schon bald nicht.
Glaube ich sofort,
ja. Aber ich mache im Moment ein bisschen Tischtennis. Weil cool. du hast dann nämlich einen natürlichen Abstand dadurch. Normalerweise soll man durch die Platte und die sind sehr diszipliniert da und wir haben eine gute Lüftung in der Halle. Das ist eine kleinere Halle und kaum ein Kollege ist tatsächlich aktuell in der Halle. Die gehen dann wirklich alle raus und dann denkst du, die Halle, also der Außenbereich, den man eigentlich nutzen soll, der sieht eher aus wie so ein Festivalgelände. Und dann gehe ich in die Halle und dann, heute habe ich tatsächlich gegen einen Schüler richtig heftigst verloren.
Ah, ja.
Keine Chance gehabt gegen den. Erster Schüler, der mich jetzt so richtig.
Das sind seine Overwatch-Reflexe, oder?
Boah, ist heftig, ja.
Der Daniel spielt aber auch nicht Tischtennis. Der hat eigentlich, hat er da 5 übergroße Set-and-Match-Varianten aufgebaut und dann wird da hin und her geschnipst die ganze Zeit.
Ah, nicht. Ja, und ich habe sogar noch einen lustigen Nebenjob. Und zwar bin ich Wedler in der Sauna. Da war ich am Wochenende auch.
Ach, wirklich? So eine Aktivsauna oder was?
Ja, ja, es ist auf jeden Fall immer witzig, weil die Leute gucken einen immer so an, so.
Großartig.
Und du machst das ja Vollzeit, machst ja jeden Tag Aufgüsse.
Ist es dann so mit, ist es dann auch mit Musik und so?
Nee, aber
ja, ich frage,
mit Ansprache, weil mit so Ansprache so ein bisschen.
Beim Junggesellenabschied meiner Frau waren die nämlich auch in so einer Action-Sauna.
Das ist auch
mal cool. Da lief dann halt so richtig krasse Musik und dann sind da so Jünglinge reingelaufen mit so riesigen Fahnen und haben dann zu dieser Disco-Sauna aufgelegt.
Aber es gibt so Event-Saunen und so, ne? Und wir alle 3 Monate haben wir da in der Sauna, wo ich nochmal so ein bisschen nebenbei bin, haben wir auch so Event. Dinger. Aber es ist immer witzig.
Daniel, ich komme auf jeden Fall mal vorbei.
Wie so ein Hobby. Das ist wie so ein Hobby für mich auch. Manchmal komme ich hin und denke, eigentlich habe ich heute nicht so Lust. Aber man trifft immer nette Leute, man hat immer mal so einen Gesprächsanlass und es ist so ein Nebenverdienst, das ist ja immer mein Brettspielverdienst quasi, den verpulver ich immer für Brettspiele. Und du musst das Hirn jetzt nicht wild anstrengen, aber es ist so eine entspannter Nebenverdienst halt.
Ich würde das echt gerne mal live, ich gehe ganz gerne mal in die Sauna und mich würde das gerne mal interessieren, wenn ich dann da drin sitze und dann, schönen guten Abend, mein Name ist Daniel und ich habe für euch ein Honig-Eukalyptus-Aufguss vorbereitet. Das Ganze machen wir in einem, das ist ein 3-stufiger Aufguss. Der erste Teil des Aufgusses wird ungefähr 2 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte denken Sie dran, dass die Haut nicht das Holz berührt und dass Sie bitte immer ein Handtuch unterlegen. Sollte es Ihnen zu warm werden, können Sie jederzeit den Raum verlassen. Und ab jetzt bitte ich um Ruhe. Geil. Ich würde abfeiern. Ich würde es einfach nur abfeiern. Ich komme vielleicht, ich mache das mal.
Machen wir mal so einen Dualaufguss, machen wir dann mal hier. Du kommst einfach mit. Und heute mal ein kleiner. Felix hat sich gemutet, jetzt ist er wieder da.
Mich wollen die gar nicht sehen, ey. Ich sehe momentan aus wie ein Marshmallow. So, dann David Rimbach. Sehr coole Folge mal wieder. Danke euch. Leider musste ich die Folge in 5 Teilen gucken, Bude aufräumen, bevor die Dame des Hauses aus dem Frauenurlaub wieder kommt. Weiße, kennst du, war super cool. Fragen waren relativ einfach. Aber hätte den Hor da auch nicht mehr gewusst. Ist ja auch nun schon eine Weile her. Meine Sammlung halte ich auch eher klein, dafür halt heiß wie die Hölle. Ich habe ein großes 5x5 Kallax plus 2x2 und mehr als das soll es auch nicht wirklich werden. Beziehungsweise wäre jetzt gerade kein Platz vorhanden. Sehe mich als Spieler und nicht als Sammler. Von daher muss ich auch etwas aussortiert werden, wenn was Neues kommt. So ein bisschen zweilagig kann man fahren, aber dann ist auch Ende im Gelände. Und ja, ich dachte auch, dass die Godots Geschwister sind oder zumindest verwandt.
Ey, und vor allem der David, wie wollte der bitte aufräumen? Die ganze Bude stand einfach nur voll mit Kartons mit seinem Game.
Schnapp die Möpse,
los geht's.
Boah, ich glaube, wir kommen jetzt.
Benjamin, weißt du, kennst du. Der nächste Versuch, dass du einen Punkt gewinnen kannst. In welchem Film muss der arme Protagonist italienischer Abstammung einen anderen Mann vor etlichen Zeugen verprügeln, bevor er die Liebe
Rocky Balboa.
Einer Mitarbeiterin eines Zoogeschäftes gewinnen kann?
Rocky.
Oh, Rocky. Sehr gut. Ja,
Tatsache.
Sehr gut.
Du meinst jetzt grundsätzlich Rocky, du willst jetzt keine spezielle Folge hören, oder?
Das ist der erste Teil. Das war der erste, ja. Ja. Den habt ihr ja ziemlich schnell erkannt.
So, also steht's jetzt. Oh, ja, dann steht's jetzt.
1,5 zu 1,5. Ich hab's sogar tatsächlich auch erraten, aber ich war natürlich zu spät. Ist es spät?
Ihr habt beide gleichzeitig erraten. Ich gönn euch beiden. Ihr könnt auch die Punkte auch teilen, wenn ihr wollt.
Also, ich hätte gesagt, der Daniel hat jetzt 2 Punkte und ich hab. Vorher stand es 1,5 zu 0,5, ne? Mhm. Dann steht's jetzt 2,5 zu 1,5. So. Dann. So, jetzt müssen wir hier mal. Hier screen ich jetzt tatsächlich mal. Rela Quote hat nämlich nochmal was geschrieben. Super Episode und sehr angenehme Art von euch zwei. Fand den Diskurs zum Thema, welche Art von Spielen, ob man Kampagnenspiele braucht, wirklich interessant. Ich habe Tated Grail all in gebackt, hab mir Sword and Sorcery geholt und eine Runde Gloomhaven angefangen. Viel Spaß auf jeden Fall, da hast du genug zu tun. Jetzt scroll ich mal ein bisschen runter, so ein bisschen. Meine neuen Spiele, die in eine Sammlung gehören: Arkham Horror, das LCG. Thematisch und mechanisch top LCG und gebe da Potti recht. Concordia, All-Time Classic, einfach rundes Spielgefühl. Gaia-Projekt, Expertenspiel mit schöner Vielfalt und auch hier ein rundes Spielgefühl. Terraforming Mars, für mich immer noch der beste Engine-Builder und hat einfach sehr viel Varianz. Azul, ein abstraktes, aber vielfältiges Spiel, kann man nett, aber auch sehr strategisch spielen. Fünf Gurken ist ein kleines, aber nettes Kartenspiel und bei uns ein gern gesehener Absacker. Viticulture, Top, Euro, Worker Placement, vielleicht das beste Stonemaier-Game. Five-Minute-Dungeon, zwar nicht gebalanced, aber mit 4, 5, 6 Spielern immer noch ein Gaudi. Spirit Island, für manche zu verkopft, gibt aber kaum Spiele, die mehr Variabilität mit mehr Variabilität. Wünsche euch beiden eine schöne Woche und bin auf Episode 20 gespannt. Coole Liste. Wer da für euch was dabei, wo ihr sagt, könnt ihr gar nicht nachvollziehen? Kennt ihr 5 Gurken? Schon mal gehört?
Nee.
Also ich werde gleich auf jeden Fall direkt mal irgendwie Google anschmeißen. Und
die habe ich im Freundeskreis.
Ja. Ja, das sind unsere 3 Zuschauer und wir. So, dann haben wir die 5 Gurken zusammen.
Die Gurken. Nee, ja, Spirit Island finde ich zum Beispiel auch gut. Ich finde es tatsächlich so vom Spielerischen her, man sagt, das ist so krass heftig. Ich finde aber, man darf sich da nicht so versteifen, dass man das so, also man kann es ja auch locker angehen. Ist schwer jetzt, das zu formulieren. Ich hab das ein paar Mal gespielt und fand einfach so diese Kartenkombos. Es bietet viele Möglichkeiten, ob man das jetzt im Nachhinein gut gespielt hat oder hätte besser kombinieren können und so, würde es wahrscheinlich immer geben. Man kann immer was optimieren, aber ich finde, man kann sich ruhig daran trauen, das Spiel zu spielen, ohne es wirklich zu verkopft zu sehen.
Felix stimmt mir zu. I'm on your side.
Auf jeden Fall. Habt ihr es beide gespielt?
Ja. Welches meinst du nochmal? 5 Gurken?
Ja. Welches? Wovon
redest du? 5 Gurken?
Spirit Island, Mann.
Ja, habe ich gespielt. Alles gut.
Der ist geil, ne? Im Sekundenschlaf gemacht hier.
Ja, ich weiß nicht.
Wie findest du das, Felix?
Wir haben es auch gespielt. Mir war es, bei kooperativen Spielen sind wir auf jeden Fall auf verkopften Gewinn aus. Deswegen kannst du dir vorstellen, wir haben jetzt in der Gruppe nicht ganz so viel Fun gehabt, weil wir schon immer die Engine breaken wollen. Also wir wollen wissen, wie man da gewinnt.
Spannend.
Deswegen, wir haben es einmal gespielt und seitdem nicht nochmal.
Ach krass, okay.
Aber ich kann die Qualität, um jetzt wieder analytisch zu sein, ich kann die Qualität, den Spielfluss, kann ich absolut genießen und für gut befinden. Ich muss nur entscheiden, passt es in meine persönliche Hobby-Spielerunde? Und da muss ich einfach sagen, nachdem 3 von 4 Spielern gesagt haben, ist es ihnen quasi in der Freizeit zu anstrengend, fliegt es quasi aus der Sammlung raus. Aber es ist ein fantastisches Spiel, mega gut gebalanced, hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, da hätte es auch mal gut getan, also das war zumindest das Feedback bei uns, war eine gewisse Reihenfolge oder Timing in der Runde zu haben, hätte nicht geschadet in unserer Gruppe. Das macht aber das Spiel nicht automatisch besser oder schlechter, aber ich glaube, manchmal hätten manche Gruppen wahrscheinlich so eine Struktur ganz gerne gehabt.
Mhm. Aber okay, kann ich nachvollziehen, ja.
Meinst du jetzt bei 5 Gurken? ich mach Spaß, alles gut. Andrax hat geschrieben, hat Spaß gemacht zuzuhören. Freut uns natürlich. Und jetzt wieder ein etwas größerer Kommentar vom Christoph. Den screen ich aber wie immer mal. Denn Christoph bereitet gerade den nächsten Blogbeitrag vor. Insofern habt ihr vom Christoph noch genug zu lesen. Ansonsten empfehle ich euch immer, in die Kommentare reinzugucken. Hallo Jungs, immer super Folge. Zuerst mal hatte ich nur 7 der 11 Fragen aus dem 80er-Jahre-Quiz richtig. Aber Masters of the Universe war nie meins. Ich bin ein großer Tatort-Gucker und auch die ZDF-Hitparade habe ich eher in den 70ern verfolgt. Dafür habe ich gerade die Netflix-Serie Cobra Kai in einer Woche durchgesuchtet. Habe ich nämlich empfohlen, angucken. Für alle, die es jetzt immer noch nicht gemacht haben, Cobra Kai. Leute, jeder, der die Karate-Kid-Filme kennt, muss Cobra Kai gucken.
Ich habe den Trailer schon gesehen, ich habe auf jeden Fall Lust drauf.
Geile Serie.
Leichte Kost eher, aber ich habe jetzt erstmal mit Nina gestern Umbrella Academy abgeschlossen. Und
ja, dann ist jetzt Zeit für Cobra Kai.
Hat mich heftigst berührt. Ich fand's richtig gut. Auch der Soundtrack war richtig geil ausgewählt. Hat mir super gefallen.
Wie fandst du die englische Variante von Major Tom? Nee, völlig losgelöst heißt es, gell?
Genau, Major Tom. Fand ich cool. Habe ich heute Morgen auf dem Weg zur Schule gehört. Und was ich auch cool fand. Nee, die englische. Also es gibt bei Spotify gibt's eine coole Playlist zu Umbrella Academy. Geile Songauswahl. Habe ich heute wirklich den ganzen Tag rauf und runter gehört. Und da ist auch von Adele, dieses Hello, ist die schwedische Version drin von den Schweden. Die waren so geil. Das ist auch quasi in der Playlist. fand ich auch mega. Und Bicycle
das war von Queen. Großartig.
Und hey, ist geil. Also, nee, Don't Stop Me Now, nicht Bicycle. Wie komme ich so? Ja, von Queen aus der ersten Staffel. Umbrella Academy bietet sehr viele geile Bilder irgendwie. So ja, ist ja, gut, ja. Gut inszeniert auf jeden Fall.
Das stimmt.
Hat mir echt gut gefallen.
Ja,
Potti, hast du auch gesehen?
Umbrella Academy, nee.
Da ist ja ein Kickstarter zu rausgekommen. Ich glaube, der ist tatsächlich leider etwas lieblos. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr mitmachen können. So für
Benjamin muss studieren, hat keine Zeit für Serien.
Boah, ich guck, also bei mir ist echt, also Cobra Kai bin ich echt so ein bisschen angefixt, aber ansonsten bin ich echt, ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber meine Tage sind momentan so krass getaktet, dass ich teilweise um 23 Uhr im Bett liege, im Hintergrund Netflix laufen habe und meine Berichte für die Uni verfassen muss, weil ich sonst keine Zeit dazu habe.
Du bist ja ein Armer.
Ja. Ja. So.
Hauptjob, Nebenjob, Kind, Frau.
Ja. Jetzt wird hier nicht verglichen, okay?
Wollte gerade sagen, das machen wir jetzt nicht. Dann hier.
Außer zweieinhalb zu anderthalb.
Oh ja, wir können ja noch mal weißt du, kennst du machen. Damit ihr euch beide besser fühlt, mache ich mal was super Simples. In welchen Film muss man auftragen und polieren?
Ja, Karate
Kid. Karate Kid.
Ja, es dürfte euch beide einen Punkt. Es ist jetzt quasi mal, damit ihr euch beide gut fühlt.
So. Dann machen wir weiter.
In der Serie, in dem Trailer, ist richtig geil. Der Blonde hat dann nämlich einen Schüler und dann, wie soll ich denn die Fenster jetzt putzen? Und der so, völlig egal.
Ja, ja. Aber ohne Scheiß, gar ganz so leichte Kost ist das gar nicht, weil tatsächlich da sehr viele Vernetzungen, Verstrickungen sind. Also ohne Scheiß, guckt euch die Serie an. Ich kann es nur empfehlen. So, dann machen wir bei Christoph mal eben hier weiter. Bei Bennys Aussage zu Root, knuffiges Thema, muss ich erstmal lachen, vor allem, weil ich gestern erst ein Video von Chris Victoria Pater zum Thema Wargames gesehen habe. Da sagt er über das Spiel ein blutiges Gemetzel auf einer Waldlichtung unter Tieren. Wenn ich jemandem 10 Spiele für seine erste Spielesammlung nennen müsste, hätte ich ein Problem, aber die Liste wäre aktuell wohl On Mars, Blood Rage, Skull King, Great Western Trail, Arkham Horror 2. Edition, Brass Birmingham, Champions of Midgard, Mage Knight, Crystal Palace und Spirit Island.
Für Neulinge. Ja. Das ist eine ziemlich heftige Liste.
Das ist eine krasse Liste.
Das ist für Neulinge ist das schon auf jeden Fall eine Experten-Neuling-Liste.
Das war
schon ein bisschen was Heftiges bei.
Veteranen-Neuling quasi.
Ja. Den Rest, und dann den Rest überspringe ich jetzt einfach mal. Und dann Friede, also er hat 37 Kommentare geschrieben, ich habe mich für zwei.
Habe ich auch gesehen, was war da los, ey? Pill nicht genommen.
Ich weiß gar nicht genau. Einen lese ich jetzt vor und dann habe ich noch einen für einen passenden Moment. Und zwar, wer ist dieser Friede mit der geilen Sammlung? Ich habe keine Ahnung, kenne ich nicht. So. Dann die letzten zwei Kommentare für jetzt. Dan the Man and the Board Game Van, was soll ich sagen, Jungs, mal wieder sauber abgeliefert. Tikal ist angekommen, nun muss ich es nur noch auf den Tisch bringen. Zu World of Warcraft, das Board Game, ich würde sagen, es ist was für Fans, ansonsten ist es relativ schlecht gealtert. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es mich so abgeholt hätte, wenn der Bezug zu dem Computerspiel nicht da wäre. Was für mich in einer Startspielsammlung nicht fehlen dürfte, ist ein schönes Duellspiel, War Chess oder Seven Wonders Duel oder Hive. Und natürlich was Kooperatives, obwohl ich selbst eigentlich kein Koop-Spieler bin, macht es den Einstieg ins Brettspiel natürlich sehr einfach. Cthulhu Death May Die, Zombicide, Max vs. Minions, Arkham Horror etc. Freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin reingehauen.
Weiß ich nicht, ob ein Koop-Spiel den Einstieg macht. Also viele Leute, die Mensch ärger dich nicht erfahren sind, die stutzen immer und sagen, hey, wie zusammen?
Hey, ja, gebe ich dir recht.
Ich glaube, du hast aber immer das Problem bei Spielen, die Koop sind, mit einem erfahrenen Spieler, der quasi alle anderen managt. Ich finde, ein Koop-Spiel zum Einstieg finde ich nicht gut.
Ich finde es gut.
Weil du spielst als du, ja?
Ich finde es gut. Du hast aber recht. Der Typ, den das Spiel gehört, wenn das so ein Alpha-Leader ist, dann ist es scheiße. Wenn das jemand ist, der dann anfängt, ja, dann mach doch das. Ich habe es immer so gemacht, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Koop-Games spiele, die ich auch schon kenne, dann gebe ich die Entscheidung bewusst ab. Ich sage den Leuten, Leute, entscheidet ihr. So, es ist euer Spiel, ihr sollt Bock daran haben, nicht ich.
Ja, ganz,
so,
ganz gönnerhaft.
Ne? So, wie ich halt auch so bin. Ja, so.
Und ist so aber schwierig, weil automatisch, die Gruppe sagt automatisch, ja, du hast das doch schon mal gespielt und ich weiß doch auch nicht, was ich mache. Sagte. Es läuft automatisch darauf hinaus, selbst wenn man es laufen lassen will, dass man es so ein bisschen managt. So, man ist dann der Fati und nimmt die anderen an die Hand. Ich mag auch Koop-Spiele, aber du hörst ganz oft, oder ich habe mal mit einem gesprochen, der wirklich selten spielt, der sagt zu mir, du weißt was, ich habe ein Spiel gespielt, da spielt man zusammen. So, ja. Also für mich ist das dann so, ja, da sagt er so, Zombizide hieß das. Ich so, ah ja, Zombicide. Okay, alles klar. Das heißt, das ist eigentlich eher überraschend.
Das spricht fast so richtig aus. Man spricht eigentlich so Zombicide aus auf Italienisch. Hat mir Italiener erklärt.
Zombicide. Ja, aber Zombicide. Aber es ist tatsächlich Koop als Einstieg. Man vermutet das immer, wenn man ja dann zusammen irgendwie was, aber die meisten sind gar nicht darauf eingestellt, wenn sie Brettspiele spielen, das kooperativ zu betreiben. Es gibt ja sogar Leute, mit denen habe ich Gloomhaven gespielt, die sagten, kann ich dich auch attackieren?
Ja, natürlich muss das zu den Spielern natürlich passen, aber tatsächlich, ich habe auch sehr häufig schon diesen Aha-Effekt gehabt, so dieses, ach, man kann sogar zusammen gegen ein Spiel spielen, finde ich ja super, ne, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ah, so, wenn ich was spiele, verliere ich immer, so, ja, und dann kann sagen, ja, verlieren wir halt zusammen, also ich finde, man kann gar nicht kategorisch sagen, ob jetzt Koop besser oder schlechter ist, auch da wieder subjektiv, kommt auf die Leute drauf an. Ich habe zum Beispiel mit Koop-Spielen für Spiele Einsteiger, so als Gateway, habe ich auf jeden Fall richtig gute Erfahrungen gemacht. Genauso wie mit einem seichten, kompetitiven Spiel. Also ich glaube, da muss man halt, Zombicide zum Beispiel, fand ich, war immer ein total geiles Gateway-Spiel oder Zombicide, ja.
Aber The Game zum Beispiel macht's ja auch, ne, das Kartenspiel. Du versuchst alle Karten abzulegen, kooperativ. Klar funktioniert das, aber zu Beginn in der Sammlung ist ein kooperatives Spiel halt nicht so wirksam. Ja.
Du musst denen nicht nur das Spiel beibringen, sondern auch das Konzept gegen das Spiel. Du brichst zwei Prinzipien im Kopf, so zwei Erwartungshaltungen. Wenn du sagst, ich bringe ein neues Spiel bei, aber man spielt ganz normal gegeneinander, wie bei Mensch ärger dich nicht oder Monopoly, musst du nur eine Wand durchbrechen und nicht zwei.
Aber Leute, ich sag jetzt mal eins, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Guck mal, der Potti, ne? Der kann ja die Andersdenkenden kann er nicht mindbending, ja.
Das, doch, ja, ich sage ja, ich kann beide Seiten verstehen. So.
Der Kniff dabei, Benjamin, ist, glaube ich, das stückweise zu machen. Du kannst wahrscheinlich an einem Spielabend von einem Klassiker, also Fünf-Gurken-Spiel wahrscheinlich, kannst du, wenn du 6 Stunden Zeit hast für einen Spielabend, kommst du von 6 Gurken oder 5 Gurken oder 7, wie viel waren es jetzt? Keine Ahnung. Vom Gurkenspiel über Siedler von Catan bis zu Spirit Island kommen, wenn du den Spieler halt richtig anpackst.
Hm. Hast du natürlich.
Und zwar, ich rede davon mündiges Spielen, ja. Also wenn du mit Neulingen spielst und sagst, ich halte mich bewusst zurück, damit sie irgendwie nicht 100 Punkte hinter mir liegen, das ist ja nicht mündiges Spielen, dann hast du sie einmal als Run-Through durchlaufen lassen, aber das ist ja nicht richtig gespielt. Hm. Ich meine wirklich, du kannst, wenn du es richtig einsteigst und die Wände nacheinander einreißt, dann spielen die beim dritten Spiel mündig mit. Und das willst du ja eigentlich hinbekommen.
Das wäre der Traum, ja.
Also ich kenne es halt von mir als Spielerklärer. Ich muss ja auch oft die Spiele, die wir entwickeln, ja auch erklären. Und da ist es halt, du hältst dich konstant zurück. Du spielst es nicht richtig, weil du die ganze Zeit darauf achtest, dass die verstehen, wie es geht und wie es läuft. Hm. Du spielst nicht richtig und die können nicht richtig spielen, weil sie nicht wissen, wie das Spiel geht. Also, da hat sie eigentlich 3 Stunden lang Rollenspiel gemacht oder Laientheatergruppe. Wir tun so, als wenn wir ein Spiel spielen.
Ich sage ja, es kommt immer drauf an, welches Spiel, welche Gruppe und so. Ich glaube, das kann man halt einfach kategorisch, würde ich nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter ist. Wär meine Ansicht der Dinge.
Aber kennst du denn hier schon? So, in welchem Film muss ein Sohn seine eigenen Eltern verkuppeln, damit er überhaupt geboren werden kann?
Back to the Future.
Ich wollte es gerade sagen, Zurück in die Zukunft.
Das ist ein eindeutiger Punkt, aber jetzt. Da kann ich jetzt leider nicht kein kooperatives Spiel
draus machen. Wenn der sofort losschreit, dann kann ich ja gar nichts hier. Nee, egal.
Hätte ich es ankündigen müssen, sich eine Frage stelle.
Vielleicht müssen wir es so machen, dass wir das hier aufschreiben und dann zeigen wir das. Dann haben
ja, wir sind ja nicht mit Stefan Godot gerade.
Ja, hast du wieder recht. So, letzter Kommentar. Wir haben, glaube ich, noch nie eine Stunde für die Kommentare gebraucht.
Weißt du, dieses leidliche. Die Kommentare sind zu lang
jetzt
und so.
Nicht wieder auf die Tour.
Ich finde, in den Kommentaren, wir haben ja eine funktionierende Interaktion über die Kommentare, über Dinge.
Auf jeden Fall.
Ich finde jetzt halt nicht, dass jetzt das nur kommentartechnisch ist und das runtergerasselt wird.
Nee, das sage ich gar nicht. Nur ich habe jetzt auch noch im Sinn, dass wir auch gleich noch 9 Spiele vorstellen und dann auch über Felix quatschen. Insofern wird das, glaube ich, heute mit Abstand unsere längste Folge.
Wenn ihr über mich redet, bin ich raus.
Ich wollte gerade sagen, der Felix quatscht.
Okay. So, dann der letzte Kommentar, den ich jetzt vorlesen möchte, ist von Thorsten Bertel. Hallo Jungs, wieder eine prima Folge, vielen Dank. Die letzten Folgen mit den Gästen aus der Branche fand ich mega. Ihr habt ein tolles Level aus Info und Entertainment erreicht. Passt übrigens gar nicht zum Intro von wegen Hirnleer und so. Potti, zu deiner Frage wegen World of Warcraft Brettspiel. Ich habe es vor rund 15 Jahren das letzte Mal gezockt. Ich erinnere mich, dass ich zum damaligen Zeitpunkt gut fand, aber etwas zu lang, da ich leider so gut wie gar nichts verkaufe. Hier kommt aber auch noch der emotionale World of Warcraft Erinnerungseffekt dazu. Steht's noch im Keller. Offensichtlich hat es mich aber nicht genug begeistert, dass ich in den letzten 15 Jahren noch mal rausgeholt habe. Wenn du es testen willst, leich es dir gerne aus. Haut rein, Thorsten. Thorsten, ja, will ich. Schick's mir gerne mal zu. Hätte ich echt mal Bock drauf, weil ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema befasst. Und ich würde es wirklich gerne mal spielen. Habt ihr damals World of Warcraft gezockt? Seid ihr so World of Warcraft-Zocker?
Nee, ich bin kein Online-Typ.
Felix, du?
Ohne jemand nahe treten zu müssen, aber ich lag damals mit einem operierten Bandscheibenvorfall, musste ich eine Woche lang im Bett liegen, habe mir World of Warcraft organisiert und habe nach zwei Tagen aufgehört. Und ich konnte das Bett nicht verlassen, also ich hatte keine Alternative.
Krass.
Also okay. World of Warcraft hat mich melancholisches Dilemma geworfen. Deswegen habe ich es dann ausgemacht.
Ja, ich bin halt auf das Brettspiel echt gespannt. Ich habe jetzt mich mal ein bisschen darüber informiert und ich würde es echt gerne mal anzocken und ich glaube, so schlecht ist ganz. Also Thorsten, schick's mir gerne mal zu, hätte ich echt Bock drauf.
Ich finde es zum Beispiel krass in dem Zusammenhang. Small World ist auch ein Spiel, was in meiner Sammlung ist, was ich als Area Control Spiel richtig lustig finde, so weil du musst halt gucken, wann deine Rassen untergehen. Und es reicht nicht so zu sagen, oh, meine Rasse ist so toll, sondern du musst eine untergegangene Rasse haben und nochmal eine aktive, um so Präsenz auf dem Feld zu haben. Das ist ein Area Control Spiel, wo ich auch sage, das ist eigentlich, sieht niedlich aus und ist auch schon taktisch. Und das ist irgendwie ein bisschen verkannt. Und jetzt kommt ja diese World of Warcraft Variante dazu raus und alle sind, oh, und bestimmt voll gut. Und aber
findest du Small ist verkannt, ey, das wird an allen Ecken und Enden empfohlen. Also ich finde.
Nee, höre ich nämlich eigentlich gar nicht zu, aber doch, jetzt so diese Variante mit dieser World of Warcraft Serie, die jetzt rauskommt. Ich meine, das ist vielleicht auch stimmig, so von Rassen und Klassen. Aber
das ist halt ein cleverer Marketing.
Das ist einfach rein Marketing jetzt so, ne? Weil das andere, das hat genug Erweiterung und ist gut funktionierend irgendwie auch so, ne? Und kurbelt also wahrscheinlich auch vielleicht nochmal Small World an. Also das,
auf jeden Fall, klar. Das ist aber Sinn der Sache natürlich. Würde ich auch, wenn ich ein Spiel habe, das ich nochmal aufbringen möchte, dann nehme ich das, retheme ich es und werfe es nochmal rein. Und in dem Fall ist sogar ziemlich clever rethemed über eine ganz ähnliche Welt, die man leicht lizenzieren kann. Also clever gemacht.
Und wirklich über die Grenzen bekannt ist auch, ne? World of Warcraft ist ja, selbst wenn du es nicht spielst, ich habe es nie gespielt, ist für mich aber ein fester Begriff. Also.
Genau. Da darf ich mal auf den Kommentar eingehen, weil ich finde, in dem Kommentar ist das mit dem Hirnleer tatsächlich interessant, weil ihr macht eigentlich, und das meine ich im besten Sinne, intellektuellen Unterhaltung. In eurem Vorklapp versucht ihr das Gegenteil zu behaupten.
Ja, das ist
ist so ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen. Wir nehmen uns selbst nicht so ernst. Wir sind
den würde ich sofort widersprechen.
Dass wir uns nicht so ernst nehmen.
Ihr nehmt euch wichtig und ernst. Und das ist wichtig, sonst würde dieser ganze Podcast nicht funktionieren. Beavis und Butthead nehmen sich nicht ernst, aber ihr schon. Deswegen, ihr seid beide im besten Sinne Intellektuelle, ihr seid Akademiker, ihr habt eine Menge Sachen gelesen, ihr kennt sogar ein paar von den Filmen, die ich hier Frage stelle. Ihr habt mega viele Spiele gespielt, ihr seid super belesen. Wie kommt es dazu, dass ihr quasi euch in der Außendarstellung Beavis Butthead-mäßig präsentiert? Aber sobald man drin ist, quasi kaum mitreden kann, wenn man sich nicht nur halb so gut auskennt wie ihr.
Ach, das war, als wir den Podcast geshootet haben, war das halt irgendwie, das war so, oh scheiße, wir brauchen noch ein Intro. Und ich glaube, die Yassi hat sogar den Text geschrieben. Und dann habe ich das Ganze einfach mal an den Brian rübergesneakt und der hat das dann für uns eingesprochen. Aber das ist ja Staffel 1, also wir befinden uns ja noch in Staffel 1 und wir sind uns noch nicht ganz schlüssig.
Seit 3 Jahren.
Nee, wir sind noch nicht ganz schlüssig, wann Staffel 1 endet, aber so viel sei schon mal gesagt, mit Staffel 2 wird es ein neues Intro geben und auch ein neues Logo.
Ey, das Logo finde ich voll geil.
Nee, Alter, das Logo,
dann müssen wir eigentlich ein paar T-Shirts
haben. Das Logo ist eine Katastrophe, Alter. Aber da ein paar Folgen haben wir noch. Aber so viel sei schon mal gesagt. Aber Felix, jetzt mal ganz kurz, jetzt du hast ja gerade sowas zu World of Warcraft gesagt. Dann erzähl doch mal was über die drei Spiele, die du vorbereitet hast für heute.
Ja, gut, dass du mich darauf ansprichst, unvorbereitet. Ich sag jetzt mal kurz die drei Namen: Terraforming Mars, Quacksalber von Quedlinburg und Eos, Island of Angels. Jetzt kurz ein paar Sachen dahinter. Ja, danke, Benjamin, dass du dich so zurücklehnst jetzt.
Ich mache es mir jetzt bequem, ich höre jetzt erstmal zu.
Ja, würde ich ein Adjektiv brauchen, würde ich bei dir auf jeden Fall jovial benutzen.
Ja, ist.
Du darfst googeln, wenn du willst. Terraforming Mars hat mich tatsächlich bei einer völlig überraschenden Spielegruppe an einem Spieleabend hinterrücks erwischt. Ich konnte mit nichts anfangen, war mein erstes Engine-Builder-Game. Hat mich hinterrücks erwischt, ich habe es mir sofort gekauft und seitdem alle Expansions gekauft, keine von den Expansions benutzt, weil ich die echt nicht gut finde.
Ey, da kann ich gleich auch was zu sagen.
Aber das Grundspiel ist so gut, dass ich es mit Jasmin so oft spiele, dass wir sogar in die Filterwoche mitgenommen haben. Ich habe es ausgeboxt, alles in Plastiktüten gefüllt, in meinen Rucksack genommen. Wir sind damit nach Spanien geflogen und haben es mehrmals gespielt. Wir haben nämlich dort eine Wohnung gehabt mit Blick auf die Alhambra. Ja, saßen wir draußen auf einer Terrasse und haben Terraforming Mars gespielt. Grandioses Spiel. Hat mich, wir spielen es so liebend gerne, weil wir es einfach. Man hat so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Ich mag das Thema extrem gerne. Ich durfte zum Glück mal einen von denen kennenlernen. Clevere Leute dahinter, alles gut recherchiert. Also Terraforming Mars, fantastisch. Was willst du zu den Expansions sagen, Daniel?
Das ist nämlich auch eines meiner Spiele, die ich jetzt genannt hätte. Ich habe es am Montag gespielt. Wir haben einen Neuling dabei gehabt. Viererrunde. Ich habe Colonies oder Kolonien zu Deutsch, habe die Erweiterung bis dato noch nicht gespielt. Preludium habe ich schon vorher gespielt, ist super, boostet das Spiel, dass du nochmal ein bisschen besser ins Spiel reinkommst und treibt es nochmal ein bisschen voran. Kolonies habe ich am Anfang gedacht, ist vielleicht kompliziert, ein bisschen drüber. Die Karten sind geil von Kolonies. Ich hatte das Glück, einen Konzern auch aus Kolonies zu haben. Ich durfte direkt eine Kolonie gründen und habe damit auch ziemlich viel interagiert während des Spiels. Und gliedert sich super in das Grundspiel auch ein. Also ich finde, die sind echt stimmig. Jetzt bin ich auch auf der Suche nach der Venus, oder ich hole mir jetzt auf jeden Fall die Venus-Erweiterung. Ich habe auch die Hellas und Elysium, das neue Brett.
Ja, ja.
Zum Beispiel
Uprising hat mir nicht gefallen. Das führt so weit weg vom Spiel mit diesen Abstimmungen, hat uns beide nicht begeistert.
Genau, also dieses Turmoil, da sage ich, genau. das brauche ich jetzt nicht. Also das wirkt für mich auch so ein bisschen so dann noch da ran aufgesetzt. Aber ich schätze Hellas und Elysium, da sagt man immer, das ist so eine Erweiterung, die wirkt sich nicht so heftig aus. Ich habe jetzt auch nochmal nachgefragt, sind die Karten da jetzt irgendwie entscheidend? Sind natürlich nicht entscheidend, aber ich glaube, dass bringt noch mal ein bisschen Variante
rein, ja.
Genau. Kolonien, also muss ich wirklich sagen, spielt sich locker mit. Und ich hatte jetzt wieder so ein Erlebnis, wirklich jedes Ausspielen, jeder Karte, egal ob du gewinnst oder verlierst, bringt so einen Effekt so, oh geil und oh super und ich time das jetzt und ich muss das spätestens dann spielen, weil dann kann ich es nicht mehr spielen. Es ist, es ist ein fantastisches Spiel. Und grundsätzlich hätte ich gesagt, Mars-Thema hat mich nie interessiert. Und hätte ich mir vielleicht, auch wenn ich es nicht einfach mal hätte mitspielen dürfen, gekauft. Aber es ist wirklich eines der Spiele, wo ich sagen muss, das verdient einen Platz in der Sammlung, weil es ist wirklich toll, wie du sagst, toll recherchiert. Es wirkt alles stimmig, was auf den Karten auch als Flavortext mit drauf ist. Und es ist auch nicht allzu kompliziert, aber du kannst es halt wirklich so, du kannst es mit dem Kopf spielen, weil du sagst, ich und die Aktion kann ich machen und ich plane schon für mich. Das Spiel bringt für jeden Spieleabend, für jede Spielegruppe, bringt es irgendwie was mit, wo du sagst, geil, das ist ein episches Erlebnis. So.
Da muss ich Philipp Griesbach wirklich danken, dass er mir dieses Spiel beigebracht hat. Fantastisch. Hatte mit nichts gerechnet. Grüße
gehen raus, also warum hättest du jetzt gesagt, hatte ich das nicht angesprochen? Also mich hat dieses Thema Mars
Ich kannte das gar nicht. Ich habe wirklich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich kam zu dem Spieleabend von Philipp und dann hat er gesagt, wir spielen jetzt Terraforming Mars und ich, okay. Ich habe noch nie was davon gehört gehabt zu dem Zeitpunkt. Ist ja jetzt auch schon etliche Jahre her. Das meine ich damit. Ich finde das Thema Terraforming und Mars total spannend. Von daher hätte mich jetzt wahrscheinlich früher oder später angesprochen. Aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, das will ich damit sagen.
Ja,
mein zweites Spiel ist Quacksalber von Quedlinburg. Der Jo, den kennst du ja auch, Benjamin, gell? Der hat gesagt, das ist ein Spiel, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkäme, weil man quasi zocken muss und keine Strategie hat. Das spielen wir auch hin und wieder immer wieder gerne auf dem Tisch. Jasmin und ich, und ich habe es deswegen erwähnt, weil ich es jetzt in Urlaub mitgenommen habe. Also ich habe auch noch Brass Birmingham dabei, aber das habe ich noch nicht gespielt, deswegen wollte ich dazu noch nicht viel sagen, aber Quacksalber von Quedlinburg ist einfach ein witziges Zockerspiel und ich merke einfach, dass man da sehr stark die Persönlichkeit testen kann. Wie sehr bin ich bereit, Risiko zu spielen? Im Brettspiel hast du ja nichts zu verlieren, nichts. Und trotzdem spielt man immer Play it safe oder wann zocke ich, wann nicht und so. Das ist, finde ich immer ganz cool, wie so Persönlichkeiten rauskommen. Und als letztes will ich EOS Island of Angel erwähnen. Das ist unser nächstes Spiel, das wir kickstarten wollen. Und warum erwähne ich das? Weil mich das gut durch die Corona-Zeit gebracht hat. Ich habe das quasi mit nach Hause mitgenommen. Das war so das letzte Spiel, das ich aus dem Büro evakuiert habe. Und dann hatten wir das da stehen und Jasmin und ich haben das halt 3 Monate lang konstant durchgespielt und verbessert und entwickelt. Und das ist quasi wirklich durch die Corona-Zeit hat uns das gebracht und beschäftigt mich weiterhin natürlich auch. Das sind meine 3 Spiele, die ich mitgebracht habe quasi.
Auf EOS bin ich richtig gespannt. Hast du schon ungefähr einen Plan, wann ihr damit live gehen wollt?
Michael Liebe von Kickstarter hat gesagt, man soll dann einen Kickstarter machen, nicht wenn ihr bereit seid, sondern wenn die Community bereit ist. Wir hoffen, dass die Community im Januar bereit ist, dass wir das Ding zünden können. Ansonsten, das Spiel ist fast fertig. Also bis Januar werden wir wahrscheinlich auch die Druckdaten und alles haben. Also wir könnten quasi direkt nach dem Kickstarter printen. Es geht jetzt wirklich darum, dass wir in der Zeit von jetzt bis Januar, Februar quasi einfach Community aufbauen. Also von daher so schnell wie möglich in 2021 wollen wir es kickstartern, damit wir es am liebsten zur Spielemesse 21 schon haben, wenn nicht sogar schon früher.
Geil. Für uns Unbedarften, was verbirgt sich denn dahinter? Was willst du schon preisgeben?
Alles.
Mechanisch.
Wir haben auch eine Tabletop-Simulator-Version. Wer Lust hat, die zu zocken, Vollversion spielbar auf Tabletop-Simulator, jetzt schon. EOS ist ein altgriechisches Wort für Abgrund. Und es geht darum, diese Insel EOS, aus der kommen quasi die Dämonen in die Welt. Und es haben sich Engel bereit erklärt, diese Insel quasi zu beschützen, um diesen Ausgang aus der Dämonenwelt zu postieren und die Welt vor den Dämonen zu beschützen. Die Dämonen haben dann in alten Zeiten einen Pakt geschlossen, um alle Engel zu Stein zu machen, sodass sie entkommen konnten. Das ist quasi die Backstory. Und cool. Die Geschichte setzt dann an, wenn Karim, der einer der mutigsten Seefahrer, ist quasi zu der Insel gefahren, hat einen Engel befreien können und der hat jetzt dafür gesorgt, dass zum ersten Mal seit Tausenden von Jahren wieder Winde Richtung dieser Insel ziehen, sodass jetzt quasi der Spielstart ist. Die Spieler stellen verschiedene Nationen dar, die Schiffe ausrüsten, um zu dieser Insel zu fahren, die Engel zu befreien. Und diese Engel können sich dann deinem Team anschließen, mit überragenden Fähigkeiten quasi den Spielsieg wahrscheinlicher machen. Das Spiel ist ein Engine-Builder, orientiert sich dahingehend natürlich an Terraforming Mars, aus bekannten Gründen. Hat aber ganz andere Mechaniken. Es geht wirklich nur um als das Thema Engine-Builder darum. Du hast quasi eine Crew aus 5 Charakteren, einen Seefahrer und einen Kämpfer, der Dämonen bekämpfen kann, einen Geldgeber, einen Quartermaster, mit dem du Moral steigern kannst und einen First Officer, der Experience-Punkte verteilen kann. Und diese, du hast eine fest vorgegebene Crew am Anfang, die du mit Experience so aufbessern kannst. Du kannst die Moral anheben, um einmalige Belohnungen zu bekommen. Und du kannst im Spiel dann dafür sorgen, dass du neue Helden quasi in deine Crew einfügen kannst. Und nebenbei fährt man zur Insel, um diese Engel zu befreien. Und das Spiel endet, sobald der letzte Engel befreit wurde. Und am Ende des Spiels gewinnt der mit den meisten Siegpunkten. Da haben wir so einen besonderen Twist drin. Du kannst deine Siegpunkte, die du im Spiel bekommst, trägst du auf so einem, wie bei Kniffel, auf so einem Papierzettelchen ein, in drei verschiedenen Kategorien. Und diese Kategorien werden am Ende des Spiels dann mit einem Multiplikations-Track verrechnet. Wir nennen die Multiplier-Track. Da wird dann im Spiel, immer wenn der Engel befreit wird, werden deine Tugenden geprüft. Wer hat die meiste Experience zu diesem Zeitpunkt? Wer hat die meisten Dämonen vernichtet? Und wer hat die meisten Virtue Cards? Und da gehst du dann quasi auf den Multiplier Tracks nach oben und darfst am Ende dann das miteinander multiplizieren. Und dadurch kannst du quasi Siegpunkte sammeln, die kannst du multiplizieren und du kannst die dann am besten in der richtigen Konstellation auch multiplizieren. Also letztens zum Beispiel so, cool, ich habe in dieser Kategorie 2 Siegpunkte eingetragen, darf aber mal 4 multiplizieren, das hat sich richtig gelohnt. Ja, und bei genau, das ist so, das sind so die Kniffe bei dem Spiel auf jeden Fall. Du hast quasi, wir haben so ein multidimensionales Spiel, wenn man so will. Du kannst quasi, wenn du dran bist, auf verschiedenen Branches sich entwickeln, will ich mehr die Multiplier-Tracks anheben, gehe ich straight für die Siegpunkte, gehe ich darum, möglichst schnell Engel zu befreien. War ich jetzt weg gerade?
Alles gut, nur eine Sekunde.
Okay. Oder fahre ich super schnell los, um die Engel zu befreien, damit ich quasi essentielle Vorteile im Spiel habe, ziemlich früh. Tausche ich mir neue Helden rein, weil diese Austauschhelden bringen super spannende Extra-Regeln dazu. Zum Beispiel kann ich dann sogenannte Experience Points nicht nur aus dem Vorrat nehmen, sondern von anderen Spielern wegnehmen. So, das ist so die Grundmechanik dabei.
Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Wie kann ich mir das Artwork vorstellen? Das hast selbstverständlich wahrscheinlich du in die Hand genommen, oder?
Ja, genau. Also die Illustrationen werden relativ cartoony werden. Wir wollen es ähnlich über Small Worlds, quasi eine epische Backstory haben und natürlich den Humor reinbringen, der bei Kuhn Games irgendwie so ein bisschen immer Thema ist. Wenn ihr das Spiel Alle Mann an Deck oder Schäferstündchen kennt, das wird so angelehnt daran ein bisschen sein. Also cartoonige Charaktere, sehr bunt gehalten, lustig gehalten, sodass es quasi trotz dieser schweren Thematik Engel und Dämonen und was weiß ich quasi immer einen gewissen leichten Appeal hat.
Cool.
Könnt ihr, also wir
hört
haben.
Sich sehr, ja, hört sich sehr spannend an, auf jeden Fall.
Wie gesagt, ich lade euch total gerne ein, im Tabletop-Simulator eine ganze Runde zu spielen. Wir halten den immer aktuell. Und sobald da quasi die Spieler sagen, yep, jetzt ist durch, können wir quasi das Ding finalisieren.
Machen wir mal.
Aus der Spielzeit
dabei,
ist so,
dabei.
Ja, total gerne. Wir suchen immer wieder Testspieler.
Ich wäre dabei auf jeden Fall.
Benjamin, warum guckst du so ein bisschen traurig?
Nein, alles gut. Ich höre dir ja aufmerksam zu. Sonst frage ich gleich wieder, ob ihr jetzt gerade von den 5 Gurken redet oder so.
Ach so. Aber Benjamin, kennst du, die nächste Frage. Wollt ihr eine schwierigere oder eine leichtere?
Schwer.
Schwer? Leicht. Okay.
Mittelschwer leicht.
Okay, also ich habe jetzt nur noch 3 Stück, von daher mache ich mal hier. In welchem Film muss ein verstoßener Prinz zusammen mit einem Schwein seinen eigenen Onkel besiegen?
Alter, da sind doch bestimmt wieder jetzt irgendwelche Wortspiele mit drin. Wieder so, Imperator heißt auf Suaheli eigentlich Prinz und deswegen reden wir jetzt gerade von.
Wollt ihr für einen halben Punkt einen Tipp bekommen?
Ja.
Okay, in welchem Film muss ein verstoßener Prinz zusammen mit einem Erdmännchen und einem Schwein seinen eigenen Onkel besiegen?
Erdmännchen und Schwein?
Wollt ihr für 0,25 Punkte noch einen Tipp bekommen?
Ja. hätte schon fast gesagt, ein Schweinchen namens Babe. Aber.
In welchem Film muss ein verstoßener Prinz zusammen mit Timon und Pumbaa sein eigenes Erbe sein?
König der Löwen.
Ja. So 0,25 Punkte.
Ein verstoßener Prinz. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass es Disney angelehnt ist. Schweinchen ja, Babe und Disney hatte ich im Kopf. Aber.
Also steht 2,75 zu 3,75. Und es sind auch
nee,
zwei.
Wir haben ja keinen halben Punkt. Ah, nee, ich
habe 7,5.
Ich habe nicht. 3,5 zu 2,75.
Zu 2,7? Das, nee, du hast jetzt auch, du hattest vorhin auch einen Punkt.
Nee, ja, er kam nicht auf den Film gerade, er kam nicht drauf.
Ich kam nicht drauf.
Ach, du kamst jetzt nicht drauf?
Oh. Nee.
Oh, okay. Dann habe ich jetzt ja sogar nochmal Boden gut gemacht hier. Nur noch 0,75 Punkte hinterm Daniel. Ja, dann kann der Daniel ja direkt mal mit seinen drei Games
weiter. Also drei Viertel oder was haben wir jetzt hier?
3,5 zu 2,75, ja.
Boah, das ist ja verrückt.
Ein Kopfrennen.
Im Schneckentempo. Ja, schön, dass du Terraforming angesprochen hast. Das kann ich jetzt quasi skippen. Ich habe eine tolle Spielerfahrung wieder gemacht mit dem Spiel. Und das ist das, was man natürlich gerne hat mit den Spielen, die schon bereits in der Sammlung vorrätig sind, dass du das auf den Tisch bringst, neue Spieler dann dabei hast und die dann sagen, boah, cooles Spiel, hab ich mir auch so vorgestellt. Das heißt, da ein tolles Spielerlebnis gehabt. Ja, absolut. Und an dem gleichen Abend, und das muss ich mir eventuell noch kaufen oder nicht kaufen, bevor es gelauncht wird hier, und zwar WWE Legends Royal Rumble Card Game. Das hat der Andi in den Raum geworfen. Ich bin mit dem Dominik im Auto nach Essen gefahren und sagte im Auto noch zum Dominik, ich messe dem jetzt erstmal nicht viel bei dem Spiel, weil schnelles Kartenspiel, so gefühlt à la OP Arena, so einmal gespielt und gut. Jetzt sind wir alles Freunde der 90er, Kinder der 80er, Freunde der 90er und auf diesen Karten waren so trashig Hulk Hogan und der Undertaker und so drauf und richtig witziges Ding. Genau, der war auch mit bei und richtig witzig. Und es ist wirklich so ein Kartenspiel, wo man sich gegenseitig attackiert. Man spielt verdeckt die Karte und richtet die auf, ne, dieses Royal Rumble so, Last Man Standing, alle hauen aufeinander drauf und dann hast du wirklich so, du kannst eine Attacke spielen und du kannst eine Attacke boosten und dann hast du noch auf Karten auf der Hand, die dann so, dann sieht der Referee irgendwie was, dann ist die Aktion hinüber und also super lustig und simpel, eigentlich simpel vom Spielverlauf, aber irgendwie so, dass man das Gefühl hat, wenn man das mag, dann spielt man das gerne wieder und wieder und wieder. Und jetzt, wo ich mich erzählen höre, werde ich es wahrscheinlich gleich bestellen und man kriegt es aktuell ganz gut bei Amazon US und tatsächlich ohne große Steuern, also das heißt 25 Euro inklusive Versand, kriegst du das Ding und es ist halt einfach so ein trashiges Kartenspiel. Ne? Aber wer das wirklich so feiert mit der Hintergrundmusik und der Andi und wir haben dann so, der Andi hat dann wirklich so angezeigt so und here with the weight. Ne? Du hast dann wirklich deinen Catcher da angesagt, der da reinkommt und so. Das war super witzig und das ist in der richtigen Männerrunde, dann ist das auf jeden Fall ein Spaß. Das ist bei Ravensburger erschienen, nicht in Deutschland. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das kommen könnte. Wobei der amerikanische Markt, glaube ich, so für Wrestling und so, für die alten Wrestler da so ein bisschen empfänglicher ist. War super witzig und ja, ich glaube, ich werde es mir gleich noch bestellen. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Brauchen tut man es nicht in der Sammlung, aber es ist witzig auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich endlich wieder nach langer Zeit Anachrony gespielt. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, habe ich es gespielt oder was. Und das ist wirklich eines der geilsten Euros, auch thematisch, so mit diesen Zeitreisen. Und du kannst dir deine Ressourcen holen, musst das aber in der Vergangenheit wieder ausgleichen. Du kämpfst wirklich um knappe Plätze und du kannst deine Exosuits, ne, also die Miniaturerweiterung finde ich bei dem Spiel tatsächlich wirklich so, die sollte man dann irgendwie haben, weil es irgendwie das Spielgefühl nochmal so ein bisschen aufbessert. Du kannst nur quasi auf dem Spielfeld oder auf dem offenen Gelände dann in dem Exosuit dann irgendwie da die Aktion ausführen. Auf deinem eigenen Spielbrett brauchst du die nicht. Also das heißt, es ist auch irgendwie ein Euro, was aber thematisch rüberkommt und es hat super viel Spaß gemacht und super viele Möglichkeiten und alles in allem eigentlich ein tolles Spiel. Dann habe ich Clank mal wieder, also Klong mal wieder gespielt seit langem. Und ein cooler Deckbilder. Also es ist, das, da sind wir wieder bei dem Thema, ist ein Spiel, oh, ist das jetzt was Besonderes oder so? Man darf nicht zu viel erwarten, ein Deckbilder mit irgendwie krasser Tiefe. Aber ich habe dann einen Freund zu Besuch gehabt, der super gerne Deckbilder spielt. Und der hat sich auch super gefreut, das Spiel zu spielen. Und wir hatten wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende. So beide hatten so die Artefakte gesammelt und wollten wieder hoch. Und dann ziehst du Karten und dann denkst du, oh scheiße, ey, keine Bewegung und so. Also da ist auch das Moment Zufall natürlich beim Deckbilder wieder bei. Und das war so das, was eigentlich so den Fun-Faktor ausgemacht hat bei dem Abend. Das war einfach super lustig. Und am Ende sind wir beide rausgekommen, klar, haben dann die Punkte addiert, dann war es knapp. Aber das Spielerlebnis war wieder schön. So, also Deckbilder und das Thema ist nett. Und du kannst es mit einer einfachen Runde spielen. Da musst du nicht immer nur krasse Vielspieler am Tisch haben. Und also wer mir sagt, das ist ein Scheißspiel, da denke ich auch, weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Freunde von mir haben es verkauft und sagen, wir haben uns ein bisschen satt dran gespielt. Für mich hat das wirklich seinen festen Platz in der Sammlung, wo ich sage, da kannst du auch Leute, die nicht so viel spielen, mal ein bisschen nach Dominion an einen komplexeren Deckbilder ranführen, der noch auf dem Brett auch so ein bisschen für Bewegung sorgt, wo dann vielleicht jemand sagt, oh cool, wir kannten nur Dominion, das ist ja auch toll. Und da bin ich mir sicher, dass dann Leute auch sagen, oh, das würden wir uns auch noch zulegen und würden das sogar mal mit dem Sohn spielen oder wie auch immer. Ist ein witziges Spiel auf jeden Fall. Und dann habe ich noch, ich habe ja immer mehr als nur drei Spiele, der Running Gag, dann habe ich Flamme Rouge gespielt und das haben wir zu zweit gespielt und das war auch wieder witzig. Ich habe, wie heißt denn diese Tante da von einem deutschen Brettspielspeis? Spiel doch mal. Die fand das super langweilig, habe ich nochmal in so einem Rätselvideo von der gesehen. Gefühlt ist man immer gleich auf und man denkt, man kann mit so großen Karten, die man ausspielt, weit voranziehen, aber dann gibt es das Moment des Windschattens und dadurch wird dieses Wegziehen immer wieder so ein bisschen eingedämmt und man muss schon die Karten irgendwie zum richtigen Zeitpunkt spielen und es hat sich diesmal ereignet, dass ich trotzdem in der vorletzten Runde abgeschlagen war und dann echt verloren habe, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe auch. Das heißt, also es ist wirklich so wie bei so einem Radrennen, man kann, also es simuliert das eigentlich ganz gut, so wenn man das so erwartet. Und es gibt sicherlich Leute, die sagen, was für ein Kackspiel und so ein bisschen, aber so dieses ein bisschen Gambeln, so zieht er jetzt weit weg oder nicht, das war ein schönes Spielerlebnis, ein schönes Racing-Game und ich hatte ja auch gesagt, so ein Racing-Game in der Sammlung, ob es jetzt Downforce ist oder irgendwas, finde ich immer ganz witzig und lockert auch immer so ein bisschen die Stimmung dann auf und macht auf jeden Fall Spaß. So, jetzt mache ich Schluss.
Spaß. Spaß. Ja, dann mache ich jetzt noch mal kurz. Ich habe Freshwater Fly gespielt, tatsächlich. Und
ich muss so dringend pinkeln, Leute. Es tut mir so leid. Ich kann nicht mehr anders.
Mach dir keinen Stress. Freshwater Fly habe ich gespielt und das hatte ich jetzt auch seit der letzten Messe bei mir rumfliegen. Und ich war so ein bisschen skeptisch, ist vielleicht das falsche Wort, aber ist natürlich auch ein sehr spezielles Thema, ne, mit Angeln und so. Hat aber im Allgemeinen sehr gute Bewertungen bekommen. Und da habe ich mal gedacht, so komm, dann gönne ich es mir mal. Und es war jetzt die ganze Zeit auf meinem Pile of Shame und jetzt haben wir es endlich mal rausgeholt. Die Regeln sind ja doch sehr überschaubar. Minuspunkte für das Spiel habe ich vergeben, in dem halt in der deutschen Version im Prinzip, glaube ich, nur die deutsche Anleitung drin ist. Die Playerboards und so, da hast du natürlich dann so auch ein, zwei deutsche Wörter drauf. Aber für mich ist das immer egal. Aber ich spiele halt auch öfters mal mit Leuten, die halt jetzt nicht so englisch unterwegs sind. Und wenn du dann halt so eine Player-Aid hast, wo alles nur auf Englisch drauf steht oder so, dann ist das für die dann immer so ein bisschen suboptimal. Das war so ein kleiner Minuspunkt. Aber ansonsten muss ich sagen, echt ein nettes Spiel. Ich fand es auch so, wie die Mechaniken sich angefühlt haben, auch recht thematisch, ne, dass man da irgendwie verschiedene Fische fangen kann, dass man irgendwie die Leine dann mal auch abreißt, dass man nicht sofort was am Haken hat. Das Einzige, was ich tatsächlich so ein bisschen schade fand, war, wenn man selber mal angeln war, dann weiß man, dass man eigentlich sehr lange mal nichts fängt. Ja? Und ich hatte halt das Gefühl, du wirfst halt den Köder aus, dann kannst du halt so, wie hieß das jetzt, Finesse kannst du dann ausgeben und kannst dann halt, also es gibt dann immer so vier Fangkarten und auf einer Fangkarte beißt der Fisch an, auf drei halt nicht. Und du kannst Finesse ausgeben, dass eine weitere Fangkarte gezogen wird und somit hast du immer die Möglichkeit, wenn du genug Finesse hast, eigentlich immer was zu fangen.
Und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, es hätte natürlich, würde das Spiel noch länger dauern. Das ist natürlich ganz klar. Wenn man länger braucht, um so einen Fisch zu fangen, dann dauert es auch länger. Ich glaube, das war auch so der Hauptgrund, warum sie das im Prinzip mechanisch so gelöst haben. Aber das war so ein bisschen, ich hätte zumindest cool gefunden, wenn es so Momente gibt, wie man hat schon einen Fisch an der Angel, man will den schon reinziehen und dann passiert irgendwas und dann reißt der Fisch sich auch wieder los. Keine Ahnung, zum Beispiel. Das gab's halt nicht. Aber ansonsten im Großen und Ganzen fand ich Freshwater Fly echt ein cooles Spiel. Habe ich auch sofort wieder ins Regal eingeräumt, anstatt den Verkaufsstapel zu schieben. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich auch heute noch mit Chris von Victoria Pater mal gequatscht gehabt. Und der sagt auch so, es ist zwar relativ einfach, aber man hat doch eine Menge zu tun. Und kann man so zwischendrin immer ganz gut zocken eigentlich. Dann habe ich mir ertauscht 8-Bit Attack von Petersen Games. Und ich stehe ja so ein bisschen auf diese 8-Bit-Grafiken und sowas. Und ich war so, auch da war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Die Grafik fand ich super. Und habe aber auch schon im Vorfeld gelesen, dass die Rezensionen jetzt nicht unbedingt perfekt waren, weil das Spiel ein Balancing-Problem hat. Es ist ein Koop-Game. Und in diesem Koop-Game ist es halt so, wir gehen im Prinzip, es gibt so ein Endboss, gegen den wir antreten. Jeder hat dann halt so ein Hero und dann geht's halt los. Und tatsächlich hat das Spiel eine riesen Schwäche, und die Schwäche ist halt, wenn du mit zwei Leuten in den Dungeon gehst quasi oder mit zwei Leuten das Abenteuer startest, es ändert sich nichts, ob du mit zwei oder mit fünf Leuten reingehst. Der einzige Unterschied ist, mit zwei Leuten hast du weniger Kampfkraft. Das heißt, du nimmst allgemein erstmal geringere Encounter und hast dann halt weniger Gegner. Die Gegner werden aber teilweise so stark, und ich habe auch gelesen, dass Leute es teilweise irgendwie, die sind da mit vier Leuten, haben das gezockt und haben sich auch relativ gut aufgelevelt. Dann kommt aber der Endboss und der haut halt so krass zu, dass du eigentlich, also es ist super schwer, es überhaupt zu schaffen. Hab's jetzt erstmal wieder ins Regal reingestellt. Ich will's noch ein, zwei Mal spielen, auch mit einer anderen Konstellation. Weil man muss auch, glaube ich, seine Heroes so auf jeden Fall aufeinander abgleichen. Aber ja, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Dann noch zwei Kleinigkeiten. The Networks habe ich mir tatsächlich jetzt mal zugelegt. Das ist eins der wenigen Spiele, für die ich jetzt in letzter Zeit mal Geld ausgegeben habe. Und zwar die deutsche Version mit der Geschäftsführer-Expansion. Und The Networks ist ja auch so ein kleiner Engine-Builder. Und ich fand's halt vom Thema her, früher, also als es rausgekommen ist, ich glaube 2018 auf der Messe ist es, glaube ich, schon rausgekommen auf Englisch, hat's mich damals gar nicht so gehuckt, hab's mir aber jetzt nochmal angeguckt und irgendwie finde ich's witzig. Es sind halt diese Anspielungen auf deutsche TV-Serien und so weiter und so fort. Und es ist sehr einfach zu spielen, aber es bringt doch eine gewisse Komplexität mit sich. Und ich fand's einfach relativ spannend, so dieses, okay, ich baue mir jetzt irgendwie, man kann dann Stars anheuern, die dann im Umkleideraum warten, dann hast du eine Show, da musst du Werbung für schalten, dann packst du da einen Star rein. In der ersten Staffel gucken sich das mehr Leute an, in der zweiten ein bisschen weniger, und dann musst du gucken, dass du so genug Zuschauer findest. Fand ich ganz spannend, habe ich aber noch nicht gezockt, ist aber jetzt auch nur im Regal. Und als allerletztes Spiel würde ich ganz gerne mal Ultra Quest in den Raum schmeißen. Hat lange gedauert, bis ich in meine Sammlung gekriegt habe, jetzt ist es da. Und ich habe es mit dem Dennis letztens mal gezockt, als wir so einen kleinen Zockertag hatten. Und ich find's gut, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich eine Kleinigkeit in den Regeln nicht ganz eindeutig formuliert fand, sagen wir es mal so. Aber wir waren halt nur zu zweit. Ich glaube, das Spiel bockt halt dann erst richtig, wenn du so zu dritt bist oder vielleicht zu viert. Der Markus sagte selber, fünf Leute würde er jetzt nicht machen, aber so zwischen zwei und vier Leuten ist, glaube ich, so die perfekte Größe. Und ich meine, es ist halt wirklich, du läufst halt einfach los, wirfst ein bisschen durch die Gegend, versuchst halt da deine Ehre zu sammeln und so weiter und so fort. Also es fand ich tatsächlich ganz cool und habe ich auch wieder ins Regal gelegt. Und da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwann mal noch ein witziges Video zu drehe oder sowas. Das waren meine Spiele. Heute tatsächlich habe ich mich mal dran gehalten, das mal ganz kurz und knackig zu machen. Und dann kommen wir jetzt zum Hauptthema des heutigen Abends. Felix, du bist das Hauptthema des heutigen Abends. Was mich jetzt mal grundsätzlich interessieren würde, wir hatten ja jetzt auch schon mal den Stefan von Godot Games hier. Wir haben ja auch mal mit Strohmann Games gesprochen. Und man weiß halt immer, dass so jeder hat halt so seine eigene Art, an die Dinge ranzugehen. Jetzt weiß ich natürlich, da wir ja auch schon viele Gespräche geführt haben, dass King Raccoon Games allgemein ja eine sehr spezielle Art hat, die Dinge auch anzugehen. Du hast auch mal so ein bisschen Einblicke gegeben, wie ihr das Ganze seht in der Spieleentwicklung. Ne? Du hast mal gesagt, so am liebsten, deswegen seid ihr so ein bisschen weggegangen, ich war jetzt, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, aber du hast ja mal gesagt, dass ihr eigentlich gar nicht so Verlag sein wollt. Nee, ich komme nicht mehr drauf, weil du gesagt hast, ein Verlag, der will am liebsten 5 Spiele im Jahr rausbringen, aber ihr wollt eher weniger Spiele und dafür aber qualitativ sehr hochwertige Spiele. Was würdest du denn sagen, was macht King Raccoon Games aus oder was macht euch so einzigartig im Gegensatz zu jetzt ganz zu jetzt einem Großteil der anderen Spieleverlage?
Und ich habe dich, glaube ich, mal erwähnt, dass wir als Studio generieren und präsentieren wollen. Also wir versuchen quasi tatsächlich den Output qualitativ anzuheben und nicht quantitativ. Wenn ich 2 bis 3 oder 4 oder 5 Spiele im Jahr rausbringe, bedeutet, ich muss an mehreren parallel arbeiten und ich muss vor allem auch auf Markttauglichkeit achten. Wir wollen lieber auf die Qualität achten. Also Innovationsgrad, Artstyle, Qualität, was ist da drin? Was sagt das Spiel dann aus? Ihr kriegt es bei Tsukumi, ihr merkt es ja selber. Das Spiel ist jetzt nicht, dass man sagt, das kann ich in Müller stellen und ich kann es verkaufen. Das ist ein Spiel, bei dem du Menschen erwischen musst, die den richtigen Mindset mitbringen, die sagen, ah, okay, dauert 3 bis 4 Stunden, aber ich kann dann jedes Mal neu spielen und ich kann mir den Comic dazu holen, ich kann mir den Roman dazu holen. Ich kann in diese Welt eintauchen. Ich kann es immer wieder spielen und ich habe keine Glückselemente. Das sind alles Nischenprodukte, die aber dafür sorgen, die Menschen und die Spieler, die da Bock drauf haben, dass die da so richtig drin aufgehen können. Mhm. Das ist so unsere Designgrundlage. Auch mit EOS werden wir jetzt das ein bisschen weiterbringen auf einem weniger nerdy Bereich als Tsukuyomi natürlich, aber auch da wieder so gedacht, was sind gängige Motive von Engine Builder Games und wo können wir da unsere Prise Salz reinwerfen, was kann da King Raccoon Games mäßig werden. Auch da haben wir das Worldbuilding wieder stark betont, dass man eben nicht einfach nur blau, grün, rot ist, sondern jede Fraktion hat so ein Thema, hat ein bisschen Backstory und ihre eigenen Stärken und aber auch eigenen Schwächen. Mhm. Und deswegen prinzipiell würde ich das, glaube ich, darauf zurückführen oder verkürzen wollen, dass wir uns mit jedem Spiel mindestens 2 Jahre beschäftigen wollen, mit Spieltests, Entwicklung, Ausprobieren, Entwickeln, bis wir es schließlich auf den Spieltisch stellen können bei anderen Spielern. Tsukuyomi hat 5 Jahre gedauert. EOS hat Die Ursprünge von EOS sind 7 Jahre alt. Puh. Das hat sich immer weiterentwickelt. Und auch TDO ist ein gutes Beispiel, hast du ja schon angesprochen.
Mhm. Da wäre ich jetzt auf jeden Fall noch drauf zu sprechen gekommen, weil ich kenne TDO ja auch noch mit diesem kleinen Pappding, was wir da bei dir hinten gezockt haben. Und das wäre jetzt auch nochmal so die Anschlussfrage gewesen, weil du auch gerade meintest, auch Innovationsgrad etc. Und für die Leute, die jetzt auch auf der letzten Messe waren, da habt ihr ja auch schon mal so ein bisschen was gezeigt. Und also du hast damals schon angekündigt, dass du schon Gespräche geführt hast, dass eben dieses riesen dreidimensionale Ding, dass es wirklich jemanden gibt, der das umsetzen kann. Aber erzähl einfach mal, ich bin total gespannt.
Der TDO ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir hätten das Spiel letztes Jahr rausbringen können, vorletztes Jahr, aber es hat nicht unseren Qualitätstest bestanden. Also uns hat irgendwas gefehlt an dem Spiel. Sei es, ich glaube, bei TDO ging es ganz klar darum, der Spielwert war uns nicht hoch genug und wir sind uns nicht einig, wie viel Zufall und wie viel Kontrolle im Spiel wollen wir erzielen. Das heißt, wir haben das Projekt erstmal, ich sage nicht mal auf Eis gelegt, aber wir haben es auf eine kreative Pause gesetzt. Wir sagen CDO, pausiert jetzt erstmal, wir machen jetzt EOS, wir machen Tsukuyomi in neuen Fraktionen und dann kehren wir zu TDO zurück. Das ist quasi genau, was ich sage. Wir wollen nicht Spiele rausbringen müssen, weil wir es wegen der Kasse müssen. Mhm. Ja, hätte ich quasi den Anspruch, ich muss jedes Jahr 2 Spiele rausbringen, kann ich mir das nicht erlauben, ein Spiel auf die lange Bank zu schieben. Ja, wir hoffen, dass das funktioniert. Unser Patreon sorgt dafür, dass wir länger durchhalten, als wir es ökonomisch könnten. Durch die Verkauf des Spiels, also Patreon ist genau dafür da. Unsere Kickstarter helfen uns dabei, dass wir den Innovationsgrad für uns anheben können. Qualität vor Quantität, eben wie du schon gesagt hast. Und das ist TDO ganz klarer Fall.
Wie viele Patreons habt ihr jetzt mittlerweile?
Wir sind bei knapp 105.
Ach, cool.
Genau, also das, wir sind über den Patreon sehr, sehr dankbar, weil wir, weil unsere Patreons uns darin unterstützen, die Vision, die wir haben, weiterzutragen und eben nicht einfach nur auf Patreon Sachen ständig raushauen, die für die Patreons da sind, sondern dass wir die Chance bekommen, an den Sachen zu arbeiten, an denen wir uns eben abarbeiten wollen, unseren Spielen, und nicht nur Content generieren für, damit wir Content generieren, sondern dass am Ende nach 1-2 Jahren ein Spiel rauskommt, auf das wir stolz sein können. Und das eben nicht immer jedem gefallen muss, weil wir sagen, wir entwickeln Tsukuyomi für diese Art von Spieler, die das total abfeiern. Und das ist nicht jeder, aber es sind hoffentlich genug. Kann ich so verstanden?
Ich finde das grundsätzlich, das ist echt ein schönes Konzept. Also nicht grundsätzlich, das ist ein schönes Konzept. Ich finde gerade so, ich benutze gerne diesen Begriff, so diese Tinder-Generation. Ne? Die Leute sind sehr schnell satt und müde. Ne? So, oh, nächstes. Und wenn man sich wirklich Zeit nimmt für so eine Leidenschaft, und ich habe ja auch schon mal im Podcast so diesen Begriff gebraucht, ein Spiel auch mal ruhig zurückzustellen und reifen zu lassen. Du hast vorhin einmal ganz zu Anfang diese Weinthematik aufgeworfen. Ich muss nicht jeden Wein an einem Abend saufen. Ich kann auch mal einen Wein 5 Jahre im Regal haben und weiß, was ich da habe, und dann hole ich ihn raus. Und genauso finde ich das total toll, dass das heutzutage, weil dieses Business ist ja tatsächlich sehr schnelllebig, und ich gehe teilweise vielleicht unter, wenn ich nicht schnell liefere und im Gespräch bleibe. Und gerade das finde ich auf diese Art und Weise total charmant, weil ihr sagt, wir haben ein festes Konzept und da weichen wir nicht von ab wegen irgendwelcher Dinge, sondern wir bleiben uns treu. Und ich glaube, das ist effizient auch der Weg zum Erfolg, weil man das macht, wie man es macht und weil man es machen will. So. Punkt. Also da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Finde ich cool, finde ich super.
Ich hoffe, wir können das auch durchziehen. Also das ist, wie ich es schon gesagt habe, leider müssen wir auch da Geld verdienen. Deswegen, wir haben aktuell den glücklichen Fall, dass wir das können. Das ist wirklich unsere Unterstützer, dazu zähle ich Freunde, Familie, Spieler, dazu zähle ich euch, Menschen, die das, was wir tun, begeistert mit uns weitertragen. Das ist wirklich eine Teamleistung. Wir sind quasi nur ein Teil des ganzen Dings. Sonst, wenn wir das nur alleine machen würden, geht das gar nicht.
Aber habt ihr...
Also ich
alles gut.
Also wir arbeiten jetzt nämlich gerade an weiteren Spielen. Da zähle ich Mothership Earth dazu. Darüber werde ich überhaupt gar nichts sagen.
Stimmt, ist auch noch gefallen, der Name irgendwann mal,
ja. Ja, aber darüber werde ich wirklich absichtlich, und das ist Teil des Konzepts, nichts sagen können, weil das wird ein Spiel, das man nur einmal spielen kann in seinem ganzen Leben. Deswegen daran arbeiten wir, und das wird am Ende auch 5 Jahre gedauert haben.
Ja, krass.
Dass wir das gemacht haben.
Mothership Earth, da habe ich irgendwie was gehört.
Ja, der Name Mothership Earth ist auf jeden Fall schon gefallen. Das auch schon, kann ich mich dran erinnern, noch letztes Jahr auf der Messe haben wir das auch schon mal angetiggert. Da ist Felix auch ganz groß drin. Aber
ihr seht meine Augen leuchten dabei, ja. Weil das ist was Besonderes. Das geht wirklich nur, wenn man sagt, okay, ich kann auf 5 Jahre vorausplanen und wissen, dass ich da davor nicht kaputt gehe. Mhm. Weil ich nicht so. Deswegen, wir sind echt sehr dankbar. Wir haben jetzt witzigerweise, wenn man nur das nächste Jahr anschaut von den Veröffentlichungen, könnte man denken, hui, was ist da los? Wir brechen unser eigenes Konzept. Aber dadurch, dass quasi durch dieses Jahr, dass wir dieses Jahr ja nichts veröffentlichen können, offensichtlich, fallen die ganzen Produktionen ins nächste Jahr, sodass wir nächstes Jahr 2 bis 3 Sachen gleichzeitig mehr oder weniger rausbringen werden. Was uns natürlich auch vor eigene Herausforderungen stellt, aber ich freue mich drauf, dass wir die Chance dazu haben. Also von daher, alle Unterstützer, Fans, Spieler, Freunde, Bekannte, mittlerweile ist ja alles durcheinander gemischt. Vielen Dank, dass ihr uns die Chance dazu gebt.
Ja, vor allem allgemein, ja,
zu Recht, ne? Also
allgemein das Thema ist ja, oder bei euch ist es ja auch echt richtig, richtig groß geworden. Ihr seid ja jetzt nicht nur klassisch Brettspiel, jetzt habt ihr ja das Rollenspiel noch rausgebracht, dann die Tsukuyomi-Romanreihe. Soweit ich das auf dem Schirm habe, ist jetzt der erste Roman draußen, soll eine Dreier-Serie, glaube ich, wäre eine Trilogie, ne?
Genau, oder? Anja Bagus hat ja die geschrieben, sie hat den ersten, haben wir schon veröffentlicht, der zweite und dritte wird zusammengefasst werden. Wir werden ein einen zweiten Band rausbringen, in dem die Trilogie quasi komplett drin ist.
Ah, okay. Auch
Anja hat gezaubert. Ich lese gerade den zweiten und dritten lese ich gerade gegen, quasi Kanon checken. Und bis jetzt bin ich mega begeistert. Also, dass Anja das schreibt, fantastisch.
Wie groß ist denn momentan das King Raccoon Games Team? Also ihr seid schon hauptberuflich mittlerweile oder ist es immer noch so, weil du bist ja ursprünglich, du bist ja ganz ursprünglich Comiczeichner und so. Ich glaube, du hast auch immer mal einen Preis, glaube ich, sogar gewonnen. Ne? Das ist schon ein paar Jährchen her, aber wurdest ja auch mal ausgezeichnet. Ne? Ich habe ja mal ein bisschen recherchiert. Ne? Aber macht ihr das King Raccoon Games wirklich hauptberuflich jetzt mittlerweile schon? Ist der Flow so, dass ihr sagen könnt, ihr seid ein Team von so und so vielen Leuten und ihr lebt davon oder ist es? Wie sieht es momentan aus bei euch?
Also wir haben mit Johannes Forster jetzt unseren neuen Redakteur. Der ist unser Vollzeit-Redakteur. Maxine und ich und Thiel sind ja die Gesellschafter. Und wir alle drei arbeiten nebenbei noch, dass wir uns die Firma leisten können.
Okay.
Das heißt, Johannes ist der Einzige, der es wirklich Vollzeit, vollberuflich macht. Und die drei Gesellschafter gucken, dass wir... Man muss dazu sagen, wir können mittlerweile, die Firma trägt sich selbst, aber das heißt nicht, dass auch alle davon getragen werden können. Okay. Aber wir sind auf dem besten Weg dorthin und wir fühlen uns alle gut damit. Deswegen ist es wirklich, wir freuen uns darüber. Dieses Jahr hat uns super das alles, was wir geplant hatten, völlig verhagelt. Deswegen bin ich auch so happy, dass der Kickstarter jetzt so gut gelaufen ist, dass wir da weitermachen können, an dem Projekt zu arbeiten und so. Also ja, wir haben dann noch den Jo extern dabei und Till kennst du ja auch schon und Maxine, die beiden noch dazu. Wir sind so quasi, wenn man uns zusammenzählt, sind wir quasi 4,5 bis 5 Leute.
Okay.
Okay, ich wusste, dass oder der Potti hat mich ja darauf vorbereitet und hat gesagt, diesmal werden wir das Gespräch nicht führen, sondern der Felix. Bisher ist es echt super, auch wieder super spannend und interessant. Ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht, wie man das thematisch aufbereiten könnte. Also quasi immer so ein kleiner, im Hinterkopf so ein kleiner Punkt. Und zwar geht's mir darum, wie regelfest ist man, wie bereitet man Regeln vor und du speziell ja, Wie änderst du Regeln ab oder wie kommst du auf Regeln für deine Spiele? Kommst du erst aufs Thema, kommst du dann auf Regeln oder sagst du, ey, ich habe da so eine geile Thematik mit einem bestimmten Reglement und da setze ich das Thema drauf. Wie gehst du an deine Spieleentwicklung generell ran?
Ich muss ganz kurz einhaken, mein Handy-Akku ist auf 4%.
What?
Wenn ich das mache, würdet ihr mich noch gut genug hören oder ist...
Wir hören dich noch.
Von der Qualität.
Nee, wir hören dich noch. Alles gut.
Alles gut.
Okay, weil ich sonst bin ich gleich weg. Jetzt habe ich nämlich an die Powerbank angeschlossen. Ich hoffe, das tut irgendwie. Bevor ich auf die Frage eingehe, mache ich noch ein Weiße, Kennste, weil ihr wollt ja bestimmt irgendwie auf 4 Punkte kommen. Und 2 habe ich noch. In welchem Film werden die Hauptfiguren bei der Jagd nach dem einäugigen Willi von der Fratelli-Familie durch ein unterirdisches Höhlensystem gejagt? Mein absoluter Lieblingsfilm aus den 80ern.
Was hast du gesagt?
Was sagst du, Benjamin?
Ich habe ja gar nicht gehört, was er gesagt hat. Vielleicht sagt das ja auch.
Gut so. Gut so.
Was hast du gesagt? Die Goonies?
Daniel darf sich mal einen Punkt eintragen.
Yes! Geiler Film auf jeden Fall, muss ich sagen.
Fantastisch, ich gucke ihn mehrmals im Jahr an.
Ja, was war das jetzt, die Goonies oder was?
Guck mal, billig abgestaubt, komm.
Hat er zurückgespult wahrscheinlich so.
Nee.
Ja. 4,5 zu 3,75.
Gut, ja, die Goonies ist ein absoluter...
geiler Film, auf jeden Fall mega. Der lief letztens auf Kabel 1, meine ich sogar. Habe ich mir den reingezogen.
Großartig. Ich habe den extra auf DVD. Ich gucke mir den mehrmals im Jahr an. Ich liebe diesen einfach.
Cooles Teil.
Die Fratelli-Familie hat es verraten, gell?
Nee, einäugig.
Der einäugige Willi, ja, großartig. Fantastischer Film. Deine Frage bezog sich ja gerade aufs Game Design. Ich würde behaupten, dass ich sehr, sehr viel aus dem Experience Design komme. Das bedeutet, ich mache zum Beispiel keine mathematischen Modelle zum Beispiel, um Regeln zu testen. Das, deswegen machen wir sehr viele Spieltests. Für mich ist ein Spiel, das wir bei King of Kuhn Games rausbringen wollen, kann mechanisch perfekt ausgebalanced sein. Aber wenn das Game Design, wenn das Experience Design nicht so ist, wie ich es möchte, dann machen wir es nicht so weiter. Bei Tsukuyomi habe ich extrem lang rumgebastelt daran, wie wirkt es auf die Spieler. Und zum Beispiel, dass die Spieler die Oni kontrollieren, also quasi die neutrale Fraktion von den Spielern kontrolliert wird, ist ein extrem starker Design-Ansatz, der mechanisch ja gar nicht wichtig ist. Aber es macht im Spielgefühl ganz viel aus, dass du weißt, dass die Oni immer möglichst intelligent agieren, weil ein anderer Spieler immer sie zu seinem Vorteil einsetzt. Das bedeutet, es ist immer zu meinem größten Nachteil. Auch, dass du dass der Kampf nicht zufällig ausgeht, aber trotzdem nicht vorhersehbar ist. Dass du eine Fraktion spielst, die etwas ganz Eigenständiges kann, was jemand anders am Tisch nicht kann. Das alles ist mehr Experience Design als Game Design. Das ist bei EOS ein ganz ähnliches Konzept. Das Spiel soll sich gewissermaßen anfühlen. Das ist quasi das Prinzip, das ich bei unseren Spielen möchte, ist, wie fühlt es sich für dich als Spieler am Spieltisch an? Denn am Ende schreibe ich das Spiel ja nicht für das Spiel, sondern für den Spieler, der es auf dem Tisch hat, der sagt, okay, das hat mich jetzt gerade extrem herausgefordert oder extrem begeistert oder. Das ist für mich das Entscheidende. Das heißt nicht, dass ich selbst nicht Spaß habe an Spielen, die mechanisch extrem gut gebalanced sind oder total Spaß machen. Aber zum Beispiel ist für mich Blood Rage eins der Spiele, bei denen das Experience Design perfekt matcht, weil du quasi, wenn du da draftest und diese Kämpfe machst und dieses Spiel, du bist quasi immer auf der Kante deines Stuhls, weil du quasi immer kurz davor bist, ich muss das jetzt machen, ich muss ganz schnell das und dann passiert noch was Unerwartetes und du bist quasi, also ich habe da immer hohen Blutdruck bei dem Spiel zum Beispiel. Das ist, finde ich, extrem fantastisch gemacht. Und das wird auch bei Mothership Earth der Fall sein, das wird bei Mori der Fall sein, bei TDO. Gutes Beispiel ist bei TDO, man erwartet ein schnelles, witziges Spiel von skurrilen Superhelden, die eigentlich gar keine Helden sind, die gegen ein großes Monster kämpfen. Mechanisch war das Spiel mehrmals fertig, aber vom Spieldesign, vom was die Spieler damit angefangen haben, hat sich nicht richtig angefühlt. Ja, es war nicht, mal war es nicht schnell genug, mal nicht episch genug, mal hat sich der Titan nicht gut angefühlt. Das ist die Designgrundlage. Fühlt sich für den Spieler gut an. Das ist die, und das haben wir auch beim Rollenspiel in den Vordergrund gestellt. Wir haben einen super innovativen Ansatz gefunden, bei dem der Spielleiter niemals würfelt. Ja, der Spielleiter benutzt auch keine Regeln. Der Spielleiter sagt, du willst die Wand hochklettern, da sehe ich die Konsequenz, dass du dich verletzt, da sehe ich die Konsequenz, dass du Lärm machst und ich sehe die Konsequenz, dass du sehr lange brauchen könntest. Und ich sage, also der Spieler benennt nur Sachen, die passieren könnten und passieren werden. Und dann übergibt er die Regeln an den Spieler, der würfelt, produziert Momentum, quasi Dynamik und Kontrolle über die Szene. Und mit diesem Momentum kauft er sich diese Konsequenzen weg, kauft sich aber auch Vorteile, die er möchte. Zum Beispiel, ich möchte leise dabei sein, ist ein Vorteil, den er sich kaufen könnte. Und so muss der Spieler selber entscheiden, okay, was ist mir wichtiger? Schaffe ich die Probe, aber ich akzeptiere die Konsequenzen? Schaffe ich die Probe, ich akzeptiere besondere Konsequenzen? Oder will ich die Probe schaffen und nur Vorteile mitnehmen, aber ich muss die Konsequenzen akzeptieren oder Mischungen davon? Also auch hier das Design ist, der Spieler kontrolliert die Regeln, weil der viel Zeit dafür hat, die Charakternarration seines Charakters zu erleben. Ja, er entscheidet, was geht schief und was geht nicht schief, weil das für jeden Spieler anders wichtig ist. Mancher Spieler sagt ja, hey, ich habe einen Charakter, wenn der hinfällt, ist nicht schlimm. Bei anderen sagt, ich spiele einen Charakter, der niemals hinfällt. Ja, dann kannst du auch kontrollieren. Du sagst einfach, ich gebe mein Momentum dafür aus, niemals hinzufallen. Ich krieg zwar ordentlich in die Fresse, aber ich falle nicht hin. Also Design des Prinzip ist immer, Spieler ist der König. Ja, das Spiel muss sich richtig anfühlen und der Spieler muss Spaß haben und rausgehen und sagen, ich habe mich heute Abend gut unterhalten gefühlt. Ich habe was über mich gelernt oder über meine Gruppe oder wir hatten einfach eine gute Zeit zusammen. Und auf jeden Fall will ich es nochmal auf den Tisch bringen.
Wenn du jetzt sagst vorhin, du hast ja gesagt, euer Konzept ist ja Qualität vor Quantität und du hast ja schon angedeutet, dass ihr bei den ganzen Spielen immer einen relativ langen Entwicklungsstand hattet. Wie lange war jetzt das Rollenspiel in der Entwicklung?
Das ist eine sehr spannende Frage. bei Zukuyomi Rollenspiel kommen zwei Dinge zusammen, die das ist so Serendipity-mäßig. Ja, also die Welt von Tsukuyomi offensichtlich haben wir seit 5 Jahren entwickelt. Also die Welt ist da. Das heißt, da kann man die letzten 5 Jahre mit reinrechnen. Was die Regeln angeht, wir haben 2008 haben wir ein Rollenspiel rausgebracht, das heißt Opus Anima. Mhm. Das kennt heute kaum noch jemand. Seit 2008 arbeite ich im Kopf daran, endlich eine Erweiterung rauszubringen. Offensichtlich gibt es keine Erweiterung für Opus Anima, sonst würde ich davon erzählen. Seit 12 Jahren arbeite ich an einem neuen Regelsystem. Mhm. Und der Abschluss davon, von diesen ganzen Konzeptionen, Entwicklungen, Überlegungen, hunderte Seiten Versuche, ist jetzt dieses Regelsystem. Das ist dieses Storytext-System, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Also entweder kann man sagen, wir haben vor 3 Monaten angefangen oder wir haben seit 12 bzw. 5 Jahren angefangen, je nachdem, wie man Kreativität versteht.
Ich bin auf jeden Fall auch gespannt drauf. Und cool finde auch an dem Rollenspiel ist auch normalerweise, und das hast du ja auch gesagt, so das Besondere auch, ne, viele Pen-and-Paper-Games haben ja so 279 Seiten Regeln und hier beschränken sich die Regeln auf, ich glaube, 35 Seiten und der Rest ist Story und Abenteuer und so und finde ich halt auch mal eine relativ coole Herangehensweise. Ich meine, es ist klar, es gibt auch so Mini Pen and Papers, ne, irgendwie, aber das finde ich auf jeden Fall auch schon mal relativ spannend.
Danke.
Der Daniel wollte was sagen.
Bist du rastlos? Bist du ein Mensch, der rastlos ist? Also hast du immer überall Stift und Papier?
Ja. Und wenn ich kein Stift und Papier habe, dann habe ich eine gedankliche Notizliste.
Krass.
Das finde ich nämlich auch immer sehr spannend. Ne? Ich als Lehrer, ne? Also es gibt den Lehrertyp, der sagt, oh, jo, ist mir egal, also schlaget Buch auf und dann mache ich meinen Unterricht. Ich bin aber auch so, ich habe oft so. Mal habe ich eine geile Idee für was im Unterricht oder ich habe eine geile Idee für ein weiße Känze. Ich habe überall Zettel und Stift rumliegen und notiere mir was oder mache dann irgendwie was. Ich würde jetzt nicht persönlich sagen, dass ich so wirklich auf der, zum Glück bin ich tatsächlich in so einem Arbeitsverhältnis, wo ich sage, ich bin da sehr sicher und
Beamter.
Da passiert nicht viel. Ja, Beamter. Und ich glaube, dass das unheimlich schwer ist, das Gefühl, kreativ sein zu müssen manchmal auch. Also nicht nur kreativ sein zu wollen. Und du schaffst ja diesen Spagat noch zwischen so, ich muss jetzt kreativ sein, weil jedes Jahr muss ich einmal liefern und will einmal liefern. Oder aber ich bin einfach kreativ, weil es mir liegt und weil ich da Spaß dran habe und ich entwickle das. Und das ist so ein richtig spannendes Moment, weil es auch schwierig ist. Es ist ein sehr schmaler Grat, den du ja, so wie du es gerade präsentiert hast, schaffst. Denn sonst würdest du sagen, weißt du was, scheiß drauf. Wir bringen jetzt jedes Jahr so halbgar irgendwie noch was mit raus. Hauptsache, das Ding läuft so. Und ja, deswegen die Frage, bist du rastlos? Ja,
ich bin sogar wahrscheinlich getrieben von mir selbst. Also ich habe konstant Ideen. Ich weiß schon, was ich in den nächsten 5 bis 6, 7, 8, 10 Jahren machen will. Ein bisschen will ich alle sofort machen, nächstes Jahr fertig haben. Ich muss lernen, dass Sachen lange dauern. Aber das heißt nicht, dass ich immer auch den Antrieb habe, es möglichst bald fertig zu bekommen. Aktuell arbeite ich im Kopf und auch auf dem Papier an 5, 6 Ideen gleichzeitig. Arbeiten heißt, ich schreibe mir mal was dazu auf, wenn mir was einfällt. An EOS arbeite ich extrem intensiv gerade. Am Rollenspiel arbeite ich extrem intensiv. An manchen Sachen arbeite ich nur so im Hinterkopf. Mal nehme ich mir ein Wochenende, sage, jetzt arbeite ich mal an dem Projekt, lege es danach wieder 6 Monate hin. Aber ja, ich treibe mich selbst Das steht dich voran.
Aber die Frage müssen wir nochmal Rainer Knizia in unseren Podcast reinholen. Den müssen wir die Frage auch mal stellen. Der hat nämlich, wie viele Spiele hat er rausgebracht bisher? 1743 Spiele oder sowas.
Keine Ahnung, hatte.
Das war doch sogar eine Frage hier beim Weiße, Kennze vom Christoph.
Vom Christoph. Aber es ist ja witzig, jeder, der viel spielt, der, und deswegen auch so mein Hintergrund über Regeln, der hat zig Regeln gelesen, der liest regelmäßig Regeln und sagt, oh, das ist klar, das ist verständlich, das ist unverständlich. Also kann eigentlich analysieren und wiedergeben, was Sinn macht und was vielleicht keinen Sinn macht und wo man sagt, ah, das Spiel ist vielleicht broke oder wie man auch immer sagt. Das ist das eine. Aber es ist ja immer so, auch Externe sagen wir immer so, die nichts mit Brettspielen zu tun haben. Ey, Daniel, du spielst ja so viel Brettspiele. Du hast einen Podcast, du bringst da bestimmt auch mal ein Spiel raus. Dann sage ich, ja, also ich spiele gerne Deckbilder, ich mag auch gerne das Thema und meine Idee war vor ein paar Jahren mal, ein Deckbilder mit irgendeiner anderen Mechanik zu kombinieren, zu kreuzen. Das gibt es ja zu Genüge. Und es ist auch nicht mal eben so, wenn man das Gefühl hat, ich bringe mal eben ein Spiel auf den Markt und ich habe ja voll die super Idee und das klappt, sondern das ist ja, das ist ja so viel kleinteilig, was damit zusammenhängt, ein gutes Spiel halt auf den Markt zu bringen. Klar, wenn es da ist, sagt man, geil, das ist genau wie ein guter Film. Geil, hätte ich auch selber drauf kommen können auf die Idee. Bist du aber nicht, das finde ich halt sehr witzig auch. Ja, bringst du auch mal ein Spiel raus. Ja, wahrscheinlich nie. Aber wenn es dann da ist und ich sage, das ist geil, dann habe ich zumindest mein Votum abgegeben und gesagt, geil, ich wäre froh, wenn ich so ein Spiel entwickelt hätte, aber habe ich nicht.
Weil du gerade Filme angesprochen hast, letzte Frage von mir. Dann habt ihr alle gehört. in welchem Film muss ein erfolgreicher Geschäftsmann das Fliegen, das Krähen und das Fechten lernen, um seine Kinder aus den Fängen eines einarmigen Banditen zu befreien?
Peter Pan.
Fast.
Was?
Hook.
Ja, Hook.
Hättest du es gewusst, Daniel?
Nee, krass, hat der Potti mich mit 0,25 geschlagen. Geil, war gut. Ja, nachdem du Peter Pan gesagt hast, war ich ein bisschen perplex und ja, machte dann Sinn, aber habe ich nicht so gedanklich so schnell geschaltet.
Ja, das war Hook, genau. Auch ein wundervoller Film aus den 90ern.
Sehr schöner Film, ja. Tatsächlich.
Mit
Robin Williams.
Genau. Gott hab ihn selig. Das war
und Dustin Hoffman
als Hook. Mrs. Doubtfire, so ein geiler Film.
Dustin Hoffman als Hook, ja. Richtig, genau. Richtig.
Ich fand das ganz witzig mit dem einarmigen Banditen als Pirate. Du hast so schnell drauf gekommen.
Ja, das war jetzt mit dem Krähen und so und das war dann hat sofort gecheckt. Aber die Frage ist, mit dem Punkt von den Goonies. Also ich bin da offen. Also entweder habe ich jetzt um 0,25 Punkte gewonnen.
Age, du sowieso. Hast gewonnen.
Ja, okay. Dann, wie steht's dann jetzt?
Ein Spieler um des Spielens willen.
Dann steht's aber jetzt 9-7, glaube ich. Ne, du hättest jetzt heute ausgleichen können, glaube ich. Oder war es der 10. Punkt jetzt?
Ich glaube, du hast 9-6, 9-7. Ich glaube,
du bist 10, auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall einiges bist du rangekommen. Ey, das war, glaube ich, dann heute sogar, stand sogar schon 9-8, glaube ich, mittlerweile oder so.
Nee, ich glaube 9-6.
Nee, du warst ganz...
Das Lustige ist eigentlich der Running Gag, wir wissen eigentlich von Folge zu Folge
nicht. Wir müssen mal gucken, irgendwann in der letzten Folge hat einer noch kommentiert, da haben wir noch gesagt, ah ja, stimmt, das steht jetzt so. Okay, pass auf, das
8-5 oder 8-6 war es.
Ihr könnt in der letzten Folge einfach abstimmen lassen, wer gewonnen
hat. Du warst schon näher dran, ey. Wir gucken mal. Bis zur nächsten Folge haben wir das raus.
Ich mache am Ende Sympathiegewinn.
Felix, ich habe jetzt abschließend, hätte ich auch noch eine Frage an dich, die jetzt noch ein bisschen philosophischer ist, die aber, glaube ich, relativ viel erklären kann. Und zwar, der Daniel hat ja jetzt mal so angekegelt, sage ich mal, wie du so an Regeln rangehst, ne, was für dich da wichtig ist, worauf du so Wert legst. Er hat natürlich jetzt auch schon eine sehr persönliche Frage gestellt, indem er gefragt hat, ob du rastlos bist. Dann hast du jetzt auch schon ein bisschen was erzählt darüber, wie King Raccoon Games aufgestellt ist, was den Verlag ausmacht. Aber hinter all dem steckt ja im Prinzip
ein Mensch und das ist Felix Mertikat. Du warst ja im Prinzip derjenige, der irgendwann wahrscheinlich die Idee hatte, so Mensch, ich mache jetzt mal so einen Verlag, hast dann vielleicht mit deinen weiteren Geschäftsführern nochmal Gespräche geführt und so. Ich vermute, weil du bist ja eigentlich so der zentrale Kopf dahinter, durch der das Ganze losgelöst hat, sagen wir mal so. Und gib doch mal so ein bisschen so deinen Werdegang wieder. Wie kam es dazu? Wann bist du ins Brettspiel-Hobby eingestiegen? Du hast ja zwischendrin Comics gezeichnet. Wie ist dann die Brücke gewesen? Jetzt hast du ja 2008 ein Rollenspiel rausgebracht. Wie kam dann die Brücke von, okay, jetzt mache ich Comics und mache Rollenspiel, jetzt habe ich einen Bock auf ein Brettspiel. Ach übrigens, lass doch mal King Raccoon Games machen. Und jetzt habe ich noch 7 andere Spiele im Kopf. Also gib mal so ein bisschen den Werdegang wieder, so von Höckskin auf Stöckskin, vielleicht mal so eine kleine Gedankenreise durch das Leben des Felix Mertikat.
Okay, das wird ja ein wirklich autobiografischer.
Hirnleer wird das. Hirnleer, dein Hirn ist dann leer. Ja. So schließt sich der Kreis.
Ja, vielleicht machst du so einen kurzen gleich, Abriss. So, genau.
Um die Pointe gleich vorwegzunehmen, also ich bin mit Spielen aufgewachsen. Mhm. Siedler von Catan, ganz klar, natürlich davor mit Mensch ärgert sich nicht um Monopoly und sowas. Also ich bin aufgewachsen in Esslingen in der Plinsauer Vorstadt und bin dort im Kindergarten gewesen und habe dort ich kann mich an meinen Geburtstag in der 3. oder 4. Klasse erinnern, in der ich für mich Live-Rollenspiel erfunden habe. Denn ich habe alle meine Freunde dazu gebracht, dass wir an meinem Geburtstag auf der heimischen Sofa-Couch und vor dem Fernseher eine Star Trek-Brücke nachbauen. Mm. Und ich war natürlich der Kapitän. Ursula war Navigationsoffizier und irgendjemand musste hinter dem Sofa stehen als Worf und sowas. Also dieses Darstellen und Rollenspiel war irgendwie da schon angelegt. Und ich habe dann da meine Freunde kennengelernt, Till und Dennis, und die haben mir das Rollenspiel beigebracht. Da haben wir mit Star Wars W6 angefangen, haben uns dann so über Shadowrun gearbeitet. Und dann, wie man damals so ist, mit 13, 14, haben wir gesagt, Rollenspiel, das können wir besser. Und haben dann quasi angefangen, unser eigenes Rollenspiel zu bauen. Das hieß am Anfang, hieß es noch New Quest, dann hieß es irgendwann Requiem of a Soul und irgendwann wurde da Opus Anima draus. Und also mit 14 hab ich angefangen, da habe ich mein Abitur gemacht auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium, habe dann ein Jahr lang Biologie studiert in Tübingen, weil ich ich beschäftige mich extrem gerne mit Genetik, Evolutionsbiologie, Virologie. Diese ganzen biologischen Themen sind voll mein Ding. Aber ich habe festgestellt, dass der Beruf eines Biologen überhaupt nichts für mich ist, weil man muss man so kleine Sachen pipettieren, Sachen eintragen und alles mit Quellen hinterlegen und Sachen. Man darf nichts behaupten oder mal machen, man muss es auch noch beweisen können. Mhm. Und da habe ich festgestellt, das ist nichts für den Felix. Geschichten erzählen ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ich habe vor allem, bin ich jeden Morgen um kurz vor 6 aufgestanden, habe 1 bis 2 Stunden morgens am Computer gesessen und habe was für das Rollenspiel geschrieben, bevor ich dann in die Uni gefahren bin, habe dann während des Unterrichts gezeichnet für das Rollenspiel. Und da habe ich dann schon ziemlich bald gemerkt, dass die Motivationsverteilungen, also ich war nicht direkt schlecht, aber Biologie ist ein sehr lernintensives Studium, wo man halt einfach so dicke Bücher lesen muss. Und mein Verständnis für Biologie hat mich extrem weit gebracht, aber ohne das ganze dicke Wissen über Zoologie und warum jetzt der Fisch diese Schuppe hat und solche Sachen, da habe ich dann gemerkt, das ist nicht mein Beruf. Ja. Und dann habe ich mir das zurechtgelegt, wie ich meiner Familie, meiner Oma, meinen Eltern beibringe, dass ich das Biologiestudium abbrechen werde und gerne ein Filmstudium anstrebe. Und dann bin ich da so hingefahren. Also ja, ich würde jetzt so die bei anderen alle gesagt, ja endlich, wir haben uns schon gewundert, dass du Biologie studiert hast. Und dann war das quasi eine abgemachte Sache. Ich habe dann das Biologiestudium beendet, habe dann in der Werbeagentur angefangen in Stuttgart, weil ich ein Praktikum brauchte für die Filmakademie. Ich habe mich dann an 2 Schulen beworben. An der Kunstschule wurde ich mal richtig hart mit einer 5,0 mit der Mappe abgelehnt worden. Krass. Und habe dann gesagt, okay, dann kann ich mich ja nur an der Filmschule bewerben. Eine Bewerbung weggeschickt und ich habe es dann zum Glück auch geschafft. Ich habe mich ein bisschen reingemogelt, weil ich mich als Zeichner beworben hatte an der Filmschule im Bereich Animation. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war Concept Art und Character Design und Storyboard sehr selten noch. Mhm. Das war 2004, 2005, da war das jetzt nicht so gängig in den Filmschulen. Deswegen bin ich quasi als Zeichner aufgenommen worden, habe dann im Studium, mein Diplomprojekt war dann ein Comic, hat auch ein bisschen Wellen geschlagen, weil natürlich jetzt plötzlich ein Comic an der Filmschule und sowas. Und habe dann aber quasi kurz bevor ich den Abschluss gemacht habe, endlich das Rollenspiel rausgebracht. Und ich habe parallel immer Brettspiele gespielt. Und dann habe ich ich wollte die beste Comic-Karriere Deutschlands starten. habe dann bis 2015 Comics veröffentlicht. Aber irgendwas hat mir an Comic immer so ein bisschen gefehlt. Ich liebe Comics machen, aber irgendwas hat mir an dem Beruf gefehlt. Und dann habe ich parallel zum letzten Steam Noir Band habe ich dann Tsukuyomi angefangen zu machen und festgestellt, cool, da kann man ja mit Spielen und Brettspielen, da kann man irgendwie nochmal ganz anders mit Leuten interagieren als im Comic, eben Experience Designs machen. Und wie wäre es, wenn ich dann einfach ein Brettspiel daraus mache und ein Comic dazu und eine Storyworld und so weiter und so weiter. Aber angefangen hat es davor mit dem Spiel Schäferstündchen und Alle Mann an Deck. Das waren kleinere Kartenspiele, auch schon sehr thematisch. Alle Mann an Deck ist mal richtig schön grandios gescheitert, weil es in einem Jahr rauskam, in dem jeder zweite Verlag ein Piratenspiel rausgebracht hat. Bestimmt erinnert dich an diese Spielemesse. Ich glaube, die war zwei. Wir haben sogar ein Piratenschiff gebaut und alle sind wir in Piratenkostüm dahin, um uns dann zu wundern, hey, wir finden unseren eigenen Stand nicht mehr, weil jeder Stand ein Piratenschiff hat. Mhm. Das war mal ein wunderbarer Erfolg. Und dann haben wir eben Tsukuyomi gemacht und daraus ist dann entstanden. Also durch die Arbeit an Tsukuyomi hat sich dann Maxine bei mir eingefunden. Till hat sein langjähriger Freund, wie ich schon erwähnt habe, der hat mich zum Rollenspiel gebracht, hat in die Firma eingestiegen und so ist es quasi an Tsukuyomi gewachsen. Also wir haben uns quasi um Tsukuyomi herum aufgebaut und dann jetzt eben parallel zu Tsukuyomi die anderen Spiele entwickelt und jetzt mit EOS kommt jetzt zum ersten Mal jetzt nach Tsukuyomi das neue Spiel raus. Ja, das mal so als kleiner Abriss.
Ich höre den Daniel jetzt fast gar nicht.
Ich höre Daniel auch nicht. Ich höre ihn immer noch nicht. Naja. Ich glaube, jetzt sollten wir noch mal eine Frage stellen, jetzt oder?
Genau. Am besten eine, die er auch weiß, aber dann nicht antworten kann.
Ja, also ich habe noch eine Frage. Nein, Spaß.
Jetzt, ja.
Irgendwie, ich habe den USB-Slot gewechselt. Ich höre mich selber schlecht.
Ich höre dich auch kaum.
Wir hören dich jetzt aber gut.
Ich glaube, wir hören eh gleich auf, von daher.
Von daher, ja.
Wolltest du noch irgendwas sagen, Daniel? Ansonsten habe ich jetzt...
Irgendwie dumm. Dumpy Dump. Schrecklich.
Dumm. Okay. Naja. Ja, dann würde ich ganz gerne jetzt zum Abschluss nochmal einen Kommentar vorlesen. Und dieser Kommentar ist nochmal von Dr. Friedenstein und der Kommentar lautet poetisch wie er selbst, Nachti. So. In diesem Sinne, Felix, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, der Daniel, der zuckt schon mit den Schultern, jetzt höre ich ihn wieder gar nicht. Aber wenn der Daniel jetzt was sagen könnte, würde er sagen, Felix, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Wonne, dir zuzuhören. Du hast diesen Podcast wie immer bereichert. Und du hast ja vorhin schon gesagt, in einem Jahr wirst du was anderes erzählen können. Dementsprechend hast du dich heute schon fürs nächste Jahr wieder eingeloggt bei uns. Und dann bedanken wir uns bei dir für die Zeit, dass du trotzdem aus deinem Airbnb, während die Frau nebenan sitzt, quasi die Zeit genommen hast. Und auch mit uns jetzt wahrscheinlich wieder über 2,5 Stunden auf die Ohren voll gefüllt hast. Und in diesem Sinne,
Euch allen auch danke fürs Einschalten. Felix, danke, dass du da warst. Daniel, schön, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast.
Ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.